die zeigen es dir doch gerade, dass sie ein Gedächtnis haben wie ein Goldfisch. Vergessen. Wir sind jetzt, kommt im nächsten Spiel und die beiden sind ja wirklich so das Dynamic Duo und ich schaue mir die gerne an. Also die Giants sind bei mir wieder im ganz neuen Licht und mir macht es Spaß, den beiden zuzuschauen, weil die einfach unbelastet da rausgehen und wirklich rocken.
Gebe jetzt zu, dass mich so als älterer Trainer das Entzaubern von den McDaniels immer wieder so ein bisschen gefällt. Mir war das einfach immer eine Spur zu viel, aber da bin ich wahrscheinlich eher doch so der konservativere Typ. Und das ist ein junger, dynamischer Trainer, der vielleicht im letzten Moment, wenn ich das eben höre mit Meetings, das vielleicht irgendwie dann doch mehr digital macht, als dass er irgendwann mal sagt, Leute, ich sag mal da hier, alle hier, alle rein und jetzt machen wir mal zu hier und jetzt reden wir mal zusammen, was passiert da? Ne? Ihr seid alle gut, ihr könnt Football spielen, da gibt es überhaupt kein Vertun. Jetzt bei Butter bei die Fische, wo läuft da was?
McDaniels kann jetzt nicht plötzlich streng werden und Jim Harbaugh machen. Nee. Das ist er nicht. Und das werden die Spieler immer erkennen. Und das musst du eben zu Beginn etablieren und nicht jetzt mittendrin. Deswegen ist das so ein Catch-22. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Und das wird eben, deswegen wird er das nicht überleben.
Footballerei hautnah. Der deutsche NFL Deep Talk.
Moin, moin, grüß dich, servus, konnichiwa, alle miteinander und hallo zu einer neuen frischen Folge Footballerei. Hautnah, der Deep Dive NFL Talk. Und ihr erkennt es schon an der Stimme, nein, hier ist nicht Daniel. Ihr müsst aber jetzt nicht direkt schon wieder den Podcast wechseln, das ist alles gut. Stolle heute mal ausnahmsweise am Start, weil Daniel gerade irgendwo über den Wolken von Missouri unterwegs ist. Aber es geht ja auch gar nicht um mich. Sondern es geht ja um die beiden anderen Protagonisten hier. Schön, dass ihr am Start seid. Hi, Coach Schuan. Hi, Martin.
Hallo, grüß dich.
Grüß dich. Viele Grüße.
Ja, weißt du, mit Schuan wollte ich sofort über College Football reden. Da fiel mir ein Halt, da bist du falsch heute.
Noch nicht.
24 Stunden warten, dann geht's weiter.
Ja.
Da gibt's auch viel zu reden, aber natürlich geht's heute um den 6. Spieltag in der NFL. Da gab's auch eine Menge Geschichten, die passiert sind. Wir reden über ein paar Highlight-Spiele. König der Woche, Playoff Eliminator ist natürlich wieder dabei. Vorneweg wollen wir euch natürlich nicht die Ergebnisse des vergangenen Wochenendes vorenthalten. Schon am Donnerstag die Giants mit einem deutlichen Sieg über die Eagles. 34-17, da sprechen wir später drüber. Dann am Sonntag in London der grandiose 13-11 Sieg der Broncos gegen die Jets. Auch das werden wir auf die eine oder andere Weise mal anschneiden. Die Seahawks schlagen die Jaguars 20-12. Auch darüber reden wir später noch. Die Chargers schlagen die Dolphins in einem ziemlichen Krimi mit 29-27. Rams, Ravens 17-3. Colts, Cardinals 31-27. Panthers, Cowboys 30-27. Patriots 25-19 gegen die Saints, die Steelers 23-9 gegen die Browns. Die Raiders gewinnen auch mal wieder ein Spiel, 20-10 gegen die Titans. Die Bucks gegen die 49ers 30-19, die Packers schlagen Joe Flacco dann doch endlich mal, 27-18. Und die Chiefs im Night Game, damit fangen wir auch demnächst an, 30-17 gegen die Lions. Aber bevor es soweit ist, bevor wir hier über die Spieltage, über alles reden, bleiben wir doch mal auf heimischem Boden ganz kurz. Der GFL Bowl fand am Wochenende statt in Dresden. Ich habe leider wenig mitbekommen, aber ich habe gesehen, es war eine geile Kulisse, eine gute Crowd. Lange Zeit auch ein sehr knappes Spiel. Ihr beide wart vor Ort. Martin, herzlichen Glückwunsch. Du wurdest in die Hall of Fame aufgenommen.
Ja, vielen Dank.
Der Herr zu in der Mitte ist da bereits schon zu Gast. Hat den Platz warm gehalten. Ja, ihr wart beide da. Vielleicht könnt ihr mal, Martin, fang doch mal an. Schilder mal dort deine Eindrücke.
Also die natürlich eine Nominierung und eine Aufnahme, die Hall of Fame, ist eine wahnsinnig große Ehre. Das hat einen sehr, sehr würdigen Rahmen gehabt. Also der AFVD und die Organisatoren haben das echt super gemacht. Man fühlte sich wohl. Natürlich ist man da so ein bisschen aufgeregt mit der Laudatio immer von den jeweiligen Leuten. Da wird dir dann mal bewusst, was du so alles gemacht hast und was du getan hast. Und dann kriegst du schon so ein bisschen Gänsehaut, wenn du dann da vorläufst und kriegst den Preis da überreicht. Und das war einfach vom ganzen Setup ganz toll gemacht, muss ich sagen. Ich glaube, ich konnte sich jeder wohlfühlen. Man hat Leute getroffen, so die große Football-Familie, die da war. Also ich empfand es als wirklich toll. Und am nächsten Tag dann natürlich das Spiel. zu sehen vor der Kulisse, eine Riesenkulisse für einen GFL-Bowl, wirklich auch ein toller Rahmen, gutes Stadion und toller Football. Und dazu habe ich am Wochenende natürlich auch gleich noch die AFVD Coaches Convention besucht. Wir müssen ja auch immer unsere Lizenzen verlängern. Aber auch da muss ich sagen, super organisiert. Der Stefan Miesner hat da einen tollen Job gemacht, das zu organisieren. War toll gemacht. Also rundum ein gelungenes Wochenende, würde ich mal sagen.
Ja, ich habe es genauso empfunden. Mittlerweile hat sich ja eingebürgert, dass dieses Event Hall of Fame freitags vom GFL Bowl stattfindet. Der Präsident Fuad Medanovic und alle die Beteiligten haben das toll gemacht, haben diesen Preis, der ja eigentlich, oder diese Hall of Fame, die eigentlich von den Fans, also ich bin ja Jahre dabei schon als Jury-Mitglied, und das hat sich etabliert über die Fans. Und dann hat das der Verband eben unter seine Fittiche genommen und das sozusagen aufs nächste Level gehoben. Aber ich finde schon, dass das eine tolle Sache ist jetzt freitags, diese Hall of Fame Dinner, dieses ganze Event entwickelt sich, wird ja immer größer, je mehr Leute hineinkommen in die Hall of Fame. Und ich glaube, da hat der Verband dadurch, plus diese Coaches Convention, da hast du natürlich ein schönes Wochenende, was du machen kannst. Dresden hat sich als Superklasse dargestellt, als Football Town. Über 22.000 Zuschauer beim Spiel. Ist jetzt nicht der erste GFL Bowl oder German Bowl, den ich gesehen habe. Und das war schon äußerst beeindruckend. Das ganze Spiel auch, ein gutes Spiel. Gratulation an die Potsdam Royals, die das Three-Peat geschafft haben. Das haben nur sehr wenige Teams und Mannschaften vor ihnen geschafft. Ich war bei einer dabei. Aber auf jeden Fall haben sie das sich verdient. Und Dresden hat famos gespielt. Und der Ausfall ihres Quarterbacks zur Halbzeit war dann natürlich so ein bisschen das Zünglein an der Waage. Aber tolles Wochenende. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und Martin, Gratulation. Ja, Heinz Sauer, Wolfgang Kremser, das waren die zwei, die initiiert wurden oder in die Hall of Fame gebracht wurden. Und alle haben es total verdient.
Ja. Vielen Dank, ja. War toll.
Sehr, sehr schön. Ja, ich finde auch, ganz kurz mal von meiner Seite, finde ich auch mal ein großes Lob an die Stadt Dresden. Ich finde, wir reden ja gerade jetzt über Olympia in Deutschland, ja, und egal ob München oder Berlin oder Hamburg, das sind für mich alles nicht mehr wirklich Sportstädte. Ich finde, Dresden macht da echt ist wirklich so, ja. Ich habe es ja selber erlebt in einigen Städten in Deutschland. Und Dresden, ich war auch vor ein paar Wochen bei den Finals. Auch das jetzt, auch beim Eishockey, da steht die Stadt wirklich dahinter. Das war zu spüren und das ist geil, wenn du sowas hast. Ne? Das ist wirklich toll. Und Glückwunsch auch von mir an die Royals, vor allen Dingen an den Berti, den Herrn Vogt, den Headcoach. Wir beide haben zusammen angefangen, Football zu schauen in einer Kneipe in Potsdam vor, keine Ahnung, 35 Jahren.
Wahnsinn.
Ja, die Welt ist sehr klein manchmal. Ne? Ja, gut, jetzt kommen wir aber wieder zur großen Liga. Zu der NFL, und als erstes schmeiße ich mal eine Frage der Woche rein. Ein wenig basierend auf dem vielleicht nicht ganz so ansehnlichen Spiel in London, muss die NFL attraktivere Spiele nach Europa holen? Um mal kurz auszuholen, das Spiel war wirklich wenig ansehnlich, obwohl natürlich 9-6 schon für Defensivliebhaber war da, glaube ich, einiges dabei. Aber trotzdem haben beide Teams auch in vielen Bereichen sehr gestruggelt. Wir hatten schon davor das Spiel mit den Browns gegen die Vikings, das nicht ausverkauft war. Zum ersten Mal, dass ein London-Spiel nicht ausverkauft war. Wir hatten letztes Jahr in München ein Spiel, wo du auch am Spieltag selbst noch easy hättest Karten auf dem Zweitmarkt bekommen können, weil auch da Leute meinten, naja, das ist jetzt nicht wirklich ein Hingucker. Also man hat so vielleicht ist es im Endeffekt so, dass die NFL hat sich das Monster selbst geschaffen, dass die Fans mittlerweile so gut Bescheid wissen, dass sie manche Spiele vielleicht doch nicht bereit sind, das Geld zu zahlen. Wie seht ihr das? Muss die NFL irgendwas tun, um vielleicht weniger Spiele, vielleicht attraktivere Spiele, oder ist alles, hat man einfach Pech gehabt so ein bisschen? Tuan, fang mal an.
Also im Endeffekt muss die NFL gar nichts. Aber das Ziel ist ja von Roger Goodell, ist ja, glaube ich, 16 Spiele international auszutragen. Dann wird sowieso eng mit den Paarungen, dass man sich die aussuchen kann. Aber am Ende des Tages gebe ich dir auch den Kritikern vollkommen recht. Das war teilweise in der Vergangenheit, ja, schwere Kost und vorhersehbare schwere Kost. Man wusste das vorher. Und mich wundert sowieso, dass die Fans über diese Jahre jetzt immer wieder in die Stadien strömen und das ausverkaufen, weil weil man ja dann doch irgendwie schon gemerkt hat, dass manche Paarungen waren lieblos. Die waren für mich, da waren andere Möglichkeiten. Besonders auch, es gab ja Jahre auch, wo deutsche Spieler auch im Vordergrund standen, in den Medien waren und die dann, aber diese Teams kamen nicht nach Europa. Das war dann teilweise auch ein Punkt, der mir nicht gefallen hat. Aber am Ende des Tages weißt du aber auch nie, was du kriegst. Also Denver ist jetzt ja dieses Jahr nicht schlecht, ist eine gute Mannschaft. Ich finde die Defense super. 9 Sacks sowieso. Die Jets sind hoffnungslos überfordert, was vorhersehbar war, aber was so in diesem Umfang, wie es jetzt passiert, niemand wirklich dann erwartet hat. Aber ich fand, Denver ist jetzt ein sehr reizvoller Gegner. Ich habe Denver noch nie live gesehen. Mich hätte es zum Beispiel sehr gereizt, die mal zu sehen. Nicht die Jets unbedingt, die sind nicht das erste Mal in Europa. Vielleicht auch ein bisschen mehr verteilen, aber ich glaube, die haben auch Probleme, die Teams dazu zu bewegen, nach Europa zu kommen. Du hast nicht die ganze Auswahl von allen 30 plus Teams, 32 Teams. Du musst eben nehmen, was kommt, was auch sich ändern wird. Aber im Moment, glaube ich, war es nicht so einfach. Und du bist ein bisschen abhängig vom Ownership. Wenn ich mich nicht irre, ist das nicht ein Goodell pickt einfach, sondern da gibt es schon Owner, die sich da mit Händen und Füßen wehren und dieses Heimspiel nicht abgeben wollen, ist ja auch immer eine finanzielle Frage.
Ja, ich... Man nimmt das mal als Stichwort, diese finanzielle Frage. Ich hatte ja das Glück, dass ich beim letzten Chiefs-Spiel die gesamte Buchhaltung hier in Rothenburg zu Gast hatte von den Chiefs. Die waren alle rübergeflogen und hatten dann noch eine Deutschlandtour gemacht und sind natürlich in Rothenburg auf der Taube hängen geblieben und war dann bei einem befreundeten ehemaligen Football-Kumpel, der ist zwischenzeitlich Koch oder hat ein eigenes großes Hotel, Sternekoch, und da waren die alle untergebracht und dann rief der an und sagt, Martin, du musst kommen, da sind von Chiefs die Leute da, und dann hat sich herausgestellt, das sind also tatsächlich die Buchhaltung der Chiefs, also die Finanzabteilung. Und das war schon interessant, was zu hören, was dann da bezahlt wird und nicht bezahlt wird von der Liga und wie das läuft. Und es ist, so wie der Schuhan sagt, ja wohl eine Owner-Geschichte vor allem. Und ich würde jetzt da sogar noch tiefer reingehen in die Frage, denn ich glaube, die NFL hat die Problematik, dass die anderen Sportarten, das ist ja die größte eigene einzelne Sportorganisation der Welt, aber die FIFA ist natürlich nochmal weiter und Basketball wird weltweit auch weitergespielt. Und der Markt, den die NFL bespielt, ist eben nur Nordamerika. Und um nicht irgendwann zu verlieren, glaube ich, muss die NFL expandieren. Das hat man mit der NFL Europe gesehen, mit der World League fing es an und NFL Europe. Aber es ist eben schwer, sofort dieses Spiel den Transfer dieses Spiels auf andere Nationen zu übertragen, weil die Sportart A sehr komplex ist, B sehr eigen ist und C natürlich auch eine lange Vorbereitungszeit braucht. Du kannst einen Athleten nicht einfach nehmen und sagen, so, und jetzt spielst du Football auf dem Niveau der NFL. Wir wissen, was da alles dazugehört. Und ich glaube, das ist dem Roger Goodell sein Problem, dass er den Weltmarkt bespielen muss. Da wird ihm auf Dauer keinen Weg finden daran vorbei, denn ansonsten läuft ihm Olympia, Basketball, Fußball, Volleyball. Volleyball ist übrigens eine der ganz, ganz großen Sportarten, weil sie in Asien sehr stark gespielt wird. Und das sind sicherlich Gründe, wo die NFL sagt, wir müssen den Markt bespielen und bearbeiten. Und dann natürlich genügend Teams zu finden, die da rüberkommen. Dann weiß man das Fanverhalten. In Deutschland gibt es jetzt so viele Jets-Fans und auch nicht so viele Bronco-Fans. Dann müsste man jetzt wieder die 49ers nehmen, die Patriots, die Chiefs. Das geht aber natürlich nicht, weil die irgendwo eine Parität brauchen, da in ihrer eigenen Liga. Also ich glaube, dass das ein ganz, ganz großes Problem ist und dass da sicherlich ein ganzer Stab an Leuten in der NFL sitzt und sich überlegt, wie kriegen sie das besser hin. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe auch keinen Lösungsvorschlag. Also mein einziger Lösungsvorschlag ist immer langfristig und fangt mit Schulligen an. Versucht irgendwie Tackle-Football im Kleinen in die Schule zu kriegen, weil ansonsten kriegen wir die Athleten niemals so weit, dass sie in der NFL, also mehr in der NFL spielen. Wir haben ja einige gute Jungs in der NFL und gute Spieler. Aber um jetzt flächendeckend da was hinzukriegen, das ist ein langfristiges Projekt, meiner Meinung nach.
Absolut. Ja, und ich glaube auch, dass sie die Problematik erkennen. Also du siehst ja auch an dem Einsatz, den sie bringt, die NFL in Sachen Flag Football zum Beispiel. Ja. Die wollen jetzt eine Flag Profiliga gründen. Mhm. Ich glaube, das wird das Vehikel, um die Welt zu erobern. Ich glaube, sie realisieren, was für negative oder wie schwierig es ist, mit Tackle-Football die Welt zu erobern. Ja, und ich glaube, das ist sozusagen
Glaubst du?
Das sind so jetzt. Ich glaube schon, dass sie jetzt durch Olympia Flag Football sehr viel, sagen wir so, Flag Football bekommt sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Geld und sehr viel Logistik mit von der NFL und auch vom Deutschen Olympischen Sportbund etc. Und ich glaube, das wird sich dann niederschlagen in einer sehr großen Präsenz in der Welt als Flag Football Community. Ob das jemals den Tackle Football ersetzt, weil es ein anderer Sport für mich. Dann muss man sehen. Aber es ist von der Aufwand her, von der, wie schnell man es hinkriegt, ist Flag Football sicherlich prädestiniert dafür, in diese Bresche zu springen, um Football auf alle Fälle erstmal bekannt zu machen weltweit.
Ja, aber
auf viel höherem Level als jetzt.
Ich habe da immer so meine Bedenken, ob wir den Transfer dann schaffen, weil wie du sagst, ich sehe es auch, es ist eine andere Sportart und was ja für die NFL in dem Falle das Wichtige ist, es sind andere Zuschauer, glaube ich.
Das also stimmt.
Die Flag Football-Zuschauer, das sind, ich will jetzt auch nicht zu blöd klingen, aber das sind so Intellektuelle, das ist so ein Studentensport jetzt, ne? Wie es früher Volleyball war, etabliert sich gerade Flag Football so ein bisschen an den Unis, Schulen. Also ich gehe da alles mit, das ist alles in Ordnung. Nur der Transfer dann von dem Flag Football hin zu dem, was die NFL braucht, dem Merchandise-Verkauf und der Competition weltweit, diesem weltweiten Aufsehen, da habe ich jetzt noch keinen Lösungsansatz, aber ich bin auch nicht in der NFL, ne? Den muss ich ja nicht haben. Aber da sehe ich ein Problem.
Ja, da bin ich bei euch. Ich glaube auch, dass dieser Transfer ist die schwierige. Ich habe da auch mit vielen Leuten geredet in den letzten Wochen über das Thema und wer Flag Football spielt oder Fan ist, ist nicht automatisch Football oder NFL-Fan. Nee. Also ich meine, es gibt natürlich Gründe, warum die NFL gerade dann hier mit Flag Football an Schulen unterwegs ist, weil da hoffen sie sich natürlich eine Fanbildung zumindest zu haben, aber ein Fan ist immer noch was anderes als ein Sportler, als ein Athlet dann natürlich. Und um mal so ein Beispiel zu geben, wie smart und auch vorausschauend die NFL ist, ne? Die geht ja nicht ohne Grund 2026 nach Australien, denn nämlich 2026 wird in Australien entschieden, welche Sportarten bei den Olympischen Spielen 2032 in Australien stattfinden und dann willst du natürlich, dass Flag Football bleibt. Also gehst du nächstes Jahr schon rüber mit der NFL, machst da riesen Tam-Tam-Tam, also die wissen ganz genau, was sie tun, das ist schon beeindruckend.
Das ist so, ich wage nur zu bezweifeln, dass sie mit Flag Football die Menge an Fans und Menschen abholen, die sie benötigen, um in der Competition mit Fußball, Basketball und Volleyball, Handball, das würde ich mal so sagen, das sind die ganz, ganz wichtigen Weltverbände, die da ganz stark dagegen arbeiten oder die eben das Konkurrenzplateau sind für die NFL. Und ich sehe es noch nicht. Ich sehe es noch nicht, dass du das dann wirklich auch kriegst.
Ja, die NFL ist da aber. Die ist da sehr vorausschauend. Ja. Und ich glaube, also dieses ganze Engagement im Flag-Bereich, da ist noch was im Busch. Mhm. Also wie gesagt, es fängt mit einer Profiliga an.
Ja.
Und schauen wir mal, wenn die NFL das in die Hand nimmt, dann ist das auch bestimmt richtig was Tolles, auch für die Athleten. Ich freue mich ja für die, dass sie dann ein Zuhause finden, weil sie sind ja es ist eine andere Klientel. Das ist es einfach. Aber ich habe eben auch gesehen damals, ich habe ja mal für die NFL im Football Development gearbeitet, 2005 war das, 2006. Und ich habe 2004, 2005 schon mitbekommen, da ging es um Streaming von Spielen online. Und das war mir so fremd damals. Also ich glaube, das war zu der Zeit, wo die angefangen haben, mir Memos rumzustecken in Europa. Die waren in den USA schon sehr viel weiter, aber die haben in Europa haben sie darüber gesprochen mit dem Streaming und Adjusting und das war für mich so fremd und dann Jahre später habe ich realisiert, was sie da eigentlich schon für Gedanken hatten und das fand ich dann sehr beeindruckend, dass sie eben wirklich, wirklich nichts umsonst machen und das Investment und Engagement, was du jetzt siehst im Flag Football, ist schon exorbitant für die NFL. Und wie Stolle sagt, Brisbane 32 in Australien, das ist das Ziel, dass man zweimal in dieser olympischen Rotation ist als Sport. Das ist natürlich auch bares Geld für die Vereine und für die Sportart an sich, weil du kannst dann auch anfangen, Facilities zu finanzieren, wenn du in der zweiten Rotation bist und nicht nur einmal teilnimmst wie Breakdance jetzt und dann rausfliegst, sondern wenn du wirklich nochmal eine zweite schaffst, eine zweite Periode der Förderung, dann wird es richtig ernsthaft, weil da kannst du dann schon anfangen.
Aber war das nicht?
Facility Support, das ist beim ersten am Anfang gar nicht möglich, nee. Aber im zweiten Rotation kannst du anfangen, dir Stadien bauen zu lassen und Trainingsfacilities und Olympiastützpunkte. Und das ist schon ganz cool.
War das bei Baseball nicht auch der Fall? Da gibt es ja auch Olympiastützpunkte in Deutschland, ne? Und irgendwann aber ist das Baseball dann auch eben abgedriftet wieder, ne?
Also wünsche ich jetzt nicht. Du hast sie dann als Sportart. Das ist der Trick dabei.
Das ist die Idee dabei.
Und deswegen muss Fleck unbedingt länger als nur einmal in den Förderungstopf sein.
Also davon bin ich auch überzeugt, dass das klappt. Und ich glaube auch, dass Fleck an sich als Sportart etablieren kann. Das ist ein geiler, schneller Sport, der ist hip. Die Leute mögen das, die mögen das Event darum. Und die Sportart ist eben schnell, dynamisch. Offense, Defense, bringt Punkte, das ist alles okay. Mein Gedanke ist, der Transfer vom Flag zum Tackle, da habe ich noch keine Idee, aber Schuhan, da gebe ich dir recht, die NFL wird eine Idee haben, die werden sich überlegen, wenn sie das investieren, wie sie denn die Möglichkeit schaffen.
Zum Abschluss nur, ich will nur mal noch meinen Raum setzen, schaut die NFL dann nach einem Transfer? Ich stelle es einfach nur in den Raum. Ja, oder ist Flag, ja.
Oder ein neues Produkt.
Wir suchen jetzt hier einen Transfer von Flag zum Tackle.
Genau.
Die NFL ist vielleicht schon seit Jahren dabei zu sagen, nein, den wollen wir gar nicht.
Wir wollen diversifizieren.
Unser Sport wie 3x3 Basketball wollen wir vereinnahmen. Und das ist ja auch ein anderer Sport als der normale Basketball. Und trotzdem ist das zu haben.
Das ist ein Produkt, was zu haben ist. Ja, genau. Es ist ein neues Produkt, das daneben ist. Und da können sie die Welt mit erobern. Ne? Damit haben sie eine
Chance. Und es ist ein cooler Sport.
Ja.
Ich schaue es mir gerne an, wenn es auf hohem Level passiert. Meine Tochter spielt Flag, mein Sohn spielt Flag und meine Tochter wird nicht Tackle-Football spielen und dann kann sie das weitermachen. Und das ist, glaube ich, so eher so für den breiten Sport sehr viel mehr interessanter als Tackle-Football, weil das unheimlich schwer ist, in die Breite zu kriegen.
Ja. Da bin ich bei dir, das ist richtig. Vielleicht. Das ist ein Ansatz. Wollen die das gar nicht. Vielleicht mache ich mir da über einen Transfer von der NFL mehr Gedanken, als sie sich selber Gedanken drüber machen.
Ja, nur mal so.
Ja, klar.
Ja, ihr seht, also wir könnten darüber wahrscheinlich noch 2 Stunden reden. Faszinierend. Aber jetzt muss ich den Transfer hinkriegen von Flag zu Tackle. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen über die NFL reden. Lass uns doch mal über das Sunday Night Game reden. Die Chiefs empfangen die Lions, schlagen sie am Ende 30-17. Sicherlich zwei der großen Favoriten vor der Saison in puncto Super Bowl. Ich denke auch immer noch, dass beide definitiv zum Favoritenkreis gehören. Wie hast du das Spiel erlebt, Martin? Ist es, sag ich mal, dem gerecht geworden, was wir uns erwartet haben?
Also erwartet habe ich es nicht so, das gebe ich ehrlich zu. Aber was mich freut, einmal für den Coach Reed und dann auch für die ganze Chiefs-Organisation, dass man tatsächlich meiner Meinung nach jetzt den Hebel gefunden hat, umzulegen und sich auf alte Stärken zu besinnen, Offense wie Defense, also beide Seiten des Balles, hat man diesen Tag für mich phänomenal gespielt. Die haben Super Bowl-Qualitäten abgeliefert. Und ich war ja jemand, der sagte, hoffentlich schaffen sie es noch. Ich habe es vielleicht zu sehr am Travis Kelce festgemacht. Der kommt gerade nicht mehr so auf seine alte Form, finde ich. Aber andere adaptieren das. Er ist auf dem Platz, er blockt, er macht seine Sachen, er spielt mit, er ist Teil der Mannschaft und sicherlich immer noch gefährlich für alle Möglichkeiten. Und was ich wirklich toll finde, ist, dass Mahomes zu seiner brutalen Spielstärke eben dieser Spiellust und diesem Spielspaß zurückgefunden hat. Wie du das siehst, wie der wieder rausrollt und über den Körper zurückwirft und Completions macht und also diesen Crosser, ich weiß nicht, wie der Receiver heißt, Nummer 9, der die Crossing Route fängt und zwar gegen die Laufrichtung, kriegt er den Ball, fängt ihn und zieht dann ab und macht da 25 Yards. Das ist schon echt, das ist
Juju.
Begeistert.
Juju Smith, Schuster.
Ja, irre, oder? Also irre, wie der das Ding da, also ich dachte, wow, wie geht das denn da? Und auch die Lücken, die der Mahomes wieder findet. Er hat wieder diese 10 Zentimeter, der ist open und pam, da kommt das Ding rein. Quick Release gespielt. Alles verteilt, selber wieder gut gelaufen. Also das muss ich ehrlich sagen. Ihr seht, ich war echt begeistert von den Chiefs in diesem Moment, wie die gespielt haben. Die Lions hatten sich irgendwie beeindrucken lassen. fand ich. Die haben sich irgendwie von diesem Spiel, von diesem frischen, freien und aggressiven und offenen Spiel der Chiefs beeindrucken lassen und sind da nie so reingekommen. Die haben tolle Drives gehabt, also die haben ein paar wirklich gute Offense-Drives gehabt, aber dann mit dem Field Goal abgeschlossen und ja, fand ich jetzt nicht so prickelnd. Aber für mich die Chiefs in dem, also an dem Wochenende echt eine super Überraschung, eine sehr positive Überraschung.
Ja, ich fand zum Beispiel, wenn ich meine 5 Cents dazu geben kann, aber das war ein sehr knuffiges Spiel. Ich fand schon, dass man gespürt hat, was da zwischen den beiden Teams abgeht, unabhängig von dem Gerangel am Ende des Spiels, war das schon ein also auch für die Lions äußerst frustrierendes Spiel. Mhm. Weil wenn du schaust, die Chiefs haben wirklich fehlerfrei gespielt. Die haben keine Turnover, keine Strafen. Egal ob berechtigt oder nicht, keinen Turnover, keine Strafen. Die scoren mit Worthy bei einem 4. und Goal. Also das, glaub mir, als Defense-Trainer,
es ist
unheimlich schwer zu verkraften, wenn jemand im 4. Down dir noch einen reinlegt. Und weil du weißt, wenn du den wegschlägst oder lässt ihn fallen, dann ist erledigt, dann hast du deinen super Goal-Line-Stance gehabt und sie haben sich den einen gefangen und der war auch noch ganz frei. Und das war natürlich schon alles so ein bisschen, dann haben sie einen tollen Trickspielzug, die Detroit Lions auf Goff, Jared Goff, dann kriegen sie Illegal Shift, weil er setten muss und nicht in Bewegung sein darf, weil vorher schon jemand in Bewegung war. Und dann ist dann lässt der Ball fast fallen, erobert den sich aber trotzdem noch in der Luft und geht in die Endzone und tolles Play. Super, wer denkt, dass Jared Goff einen Ball zugeworfen bekommt, ganz ehrlich. Also da ist ja Rubberman, ja, der ist ja sehr stiff in seiner ganzen Bewegungsprofil, aber trotzdem tolles Play und dann wird das zurückgecallt. Und so, ihr seht, ich reihe jetzt die negativen Dinge, was die Detroit Lions erfahren musste in dem Spiel, aneinander, plus ein wild aufspielenden Patrick Mahomes, der da auch wirklich seinen Körper in die Menge schmeißt und wirklich wichtige Bälle wirft da. Und Travis Kelce übrigens war sehr produktiv mit 6 Catches für 78 Yards. Für ein Tight End war das gut in diesem Spiel und auch ein paar Key. Da war ein toller First Down Catch, wo er noch nicht bei First Down war. Und da hat er 3 oder 4 Detroit Lions aussteigen lassen. Da hat er aufblitzen lassen, dass da noch was geht bei ihm. Ich fand auch, dass die Chiefs sehr, sehr gut gespielt haben. Ich fand auch, die Detroit Lions haben auch gut gespielt, aber waren immer einen Schritt zu spät. Waren immer in der Entscheidungsfindung, hatte ich immer das Gefühl, dass die Chiefs immer die Nase voraus hatten. Und am Ende hast du dann eben ein Spiel, was dann aus der Hand geht. Und dann war die Frustration groß am Ende. Und du verlierst eben 30-17 gegen die Chiefs, die wirklich nochmal gut gespielt haben und alles gemacht haben und sich fehlerfrei gehalten haben, was man nicht von Detroit sagen kann.
Ja, ich glaube auch, es waren am Ende gar nicht mal viele, aber es waren einige kleine Dinge, die du alle schon angesprochen hast. Oder auch, ich finde so für mich so ein bisschen der Turning Point war tatsächlich, was sehr selten vorkommt, Amon-Ra St. Brown beim 4. Versuch, als Detroit noch vorne lag, einen Ball nicht fängt. Das normalerweise, ich glaube, von 100 Bällen fängt er 99, ne? Und den einen lässt er fallen. Danach drehen die Chiefs das Spiel und dann war Detroit immer so im Catch-up-Modus. Und das, ich fand auch, man hat gesehen, dass ihr Defensive Backfield schon arg dezimiert ist. Ob sich Herr Branch mit seiner Nachspielaktion da einen Gefallen getan hat, werden wir noch sehen. Ob das jetzt so hilfreich war. Das fand ich schon, ich fand, die Chiefs hatten relativ leichtes Spiel im Passspiel. Also vor allem Kelce, der war so oft so frei. Also da fand ich, sah Detroit schon ein bisschen anfällig aus, aber es waren am Ende waren es eben ein paar kleine Dinge, wie gesagt, keine Strafen der Chiefs, 4 Strafen bei Detroit, das ist jetzt auch nicht viel, aber es sind halt 4 mehr. Und in so einem Spitzenspiel kann das dann schon den Unterschied machen und die Chiefs sehen für mich, tatsächlich gebe ich Martin recht, die sehen echt schon, also, wenn wir an die letzten Jahre denken, sehen sie jetzt schon verdammt gut aus. Also, die letzten Jahre war das immer so, die kommen nicht ins Rollen und jetzt sind die auf einmal schon, flutscht schon.
Wir hatten ja auch eine Overreaction. Ich hab sie ja schon abgeschrieben. Ja.
Ich auch.
Du wolltest schon mal Playoff Eliminator rein.
Ja, da waren die schon bei mir im Hinterkopf. Aber nein. Aber mit Worthy, dass der zurückkommt, Xavier Worthy, dass der wieder da ist, das war dieser Vertical Threat, der scored ja auch auf einen Jet oder Fly Sweep, was ja ein Vorwärtspass ist bei Ever Holmes, wenn er den ihm zupitcht. Das ist ja der Touchdown Pass sozusagen. Und da siehst du, wo der wertvoll ist und wo der gefehlt hat an allen Ecken und Enden. Du siehst, aber man muss auch so Einzelleistungen auch hervorheben. Alex Anzalone, der Linebacker von Detroit, hatte 12 Tackle, davon 7 Solo. Das ist viel für einen Spieler in einem Spiel. Und nur ist die frustrierende Sache dabei, dass du weißt, dass eben viele davon eben Tackles waren auf Receiver, die schon den Ball gefangen hatten in dem Quick Passing Game und besonders auch in dem Screen Game, was ja Kansas City unermüdlich spielt. Unermüdlich halten sie dich auf dem Laufenden, weil diese Quick Screens, also diese schnellen Bälle nach außen, die ziehen natürlich die Defense auseinander und dann soll es natürlich Isaiah Pacheco so ein bisschen Raum geben für die Läufe. Also das ist alles sehr gut durchdacht bei denen. Mir gefällt sehr dies, aber mich wundert es nicht, dass Andy Reid so funktioniert. Aber dieses Quick Passing Game ist ein essentieller Part. Sie tun dir tierisch damit weh, aber der Witz ist, dass sie das eben auch antäuschen und dann laufen. Und das ist für eine Defense, da spreche ich aus Erfahrung, eben unheimlich schwer. Wenn jeder Zentimeter des Feldes von der Offense attackiert wird, wird es unheimlich schwer, weil du kannst dich nicht zerreißen. Und so öffnen sie ihre Lücken und dann ist ein Kelsey, der dann 76 Yards fängt, einfach frei zwischen den Windows der Linebacker. Also das ist ganz schön schwierig und gut gemacht. Also die sind höchst intelligent in ihrem Spiel, die Chiefs.
Dann danke euch dafür. Dann lasst uns jetzt doch mal kurz einmal rausspringen aus den Recaps und den König der Woche mal ansprechen. Martin, hast du einen Kandidaten, der dir direkt ins Auge gesprungen ist am Wochenende?
Also ich kann, also wenn wir bei dem Spiel bleiben, dann bleibe ich mal bei den Quarterbacks wieder und der Mahomes war für mich derjenige, der in diesem Wochenende einfach seine Klasse echt gezeigt hat und die hat er jetzt ein bisschen versteckt gehabt, die letzten Spiele, finde ich. Und wir hatten ja wirklich am Anfang der Saison die ersten Spiele gedacht, puh, das wird nix und das wird schwierig. Also wenn ich in der Offense-Seite bleiben sollte, muss ich sagen, Mahomes ist den ich jetzt als König der Woche nehmen würde.
Sure, wen hast du?
Ich bin da eher so bei den Running Backs. Ach, ich habe mir zwei Jungs ausgesucht. Über die Spiele haben wir noch nicht gesprochen, aber einer von denen ist, ich muss mir noch einen aussuchen, sagen, mache ich gleich, aber Cam Scadaboo von den New York Giants, fast 100 Yards erlaufen, 3 Touchdowns. Wir werden vielleicht über das Spiel noch sprechen, wie er und Jackson Data als Rookies eigentlich die Franchise tragen im Moment. Und dieses Gewicht, was die Jungs da auf der Schulter haben, und die sind jetzt wirklich die Gesichter der Franchise, und sie haben den aktuellen Super Bowl Champion niedergerungen und geschlagen. Und das war wirklich wie gegen Metall laufen für die beiden. Und sie haben es trotzdem durchgezogen. Und ich finde, dass Cam Scadaboo so ein jemand ist. Ich hoffe, dass der noch lange spielt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber er ist auf jeden Fall jemand, der mir super gefällt. Und dann ist in meinen Notizen steht bei Devin A-Chain von den Miami Dolphins, steht dahinter Beast. Da habe ich einfach nur Beast hingeschrieben, als ich mir das Spiel angeschaut habe. 16 Carries für 128 Yards und noch 4 Catches für 22 Yards. Aber was der da auch für ein Feuerwerk abgeschossen hat und wie der ist so schnell und der ist so und es war dieses Wochenende, gab es einige gute Running Backs und Offenbarungen auf dieser Position. Aber A-Chain von Miami hat mir super gefallen und Scadaboo einfach bei Scadaboo ist für mich der Spieler, für mich der König der Woche, weil es mehr ist als nur 3 Touchdowns und 100 Yards, sondern es ist eben, er carried die Franchise. Er ist sozusagen nach Saquon Barkleys Abgang, ist er, der dieses Vakuum füllt. Überleg mal, der Junge, Arizona State, glaube ich, hat da schon gewütet, in der Highschool gewütet, war immer so ein bisschen das The Odd Man Out. Ja, das schwarze Schaf, der den eigentlich niemand wirklich für ernst genommen hat, der aber tough ist. Alle wussten, dass er tough ist. Und jetzt macht er dasselbe in der NFL als Rookie. Und das beeindruckt mich natürlich sehr. A-Chain ist jetzt kein Rookie mehr. Tolles Spiel von ihm. Aber ich finde, mit einem Sieg gegen die Eagles und dann diese Leistung, Jackson Dart hätte es auch verdient. Aber ich finde, dieser Cam Scadaboo ist jemand, der mir echt Freude macht. König der Woche für mich.
Alright. Ich meine, wir haben natürlich ein paar krasse Performances gehabt, ja, ob es nun George Pickens oder Jackson Smith und Jigba, beide über, weit über 160 Yards Receiving, das kommt auch nicht alle Tage vor. Ich glaube, wir kommen auch diese Woche nicht an Rico Dowdle vorbei. Das ist echt Wahnsinn, dass er nochmal so ein Ding hinlegt. Gut, gegen die Cowboys darf jeder irgendwie mal rangefühlt, aber trotzdem, es waren fast 240 Total Yards. Das ist schon, das ist eine wahnsinnige Hausnummer. Insofern, den müssen wir natürlich nennen, obwohl zwei Wochen in Folge derselbe ist natürlich auch schade. Für mich ist es tatsächlich jemand mal aus der Defensive Side. Ich finde, Devin White hat ein unfassbares Spiel für die Raiders gemacht. Ist ja da auch ein noch neues Gesicht, aber jetzt nicht mehr ganz so ein neuer Spieler. War natürlich, war es kein hochklassiges Spiel, ja, Raiders gegen Titans. Das ist so, das ist nicht das, wofür wir nachts aufstehen und uns das einschalten. aber am Ende, ich meine, er hat 9 Tackles gemacht, 1 Sack, 1 Forced Fumble, 1 Interception. Da kann man schon sagen, der hat es auf defensiver Seite quasi alleine entschieden. Deswegen ist das für mich mein Kandidat für den König der Woche.
Und ist ein Raider.
Yeah. So, dann lass uns aber wieder zurück zu den Spielen gehen. Nehmen wir als erstes mal die 49ers und die Bucks. Ihr habt ja letzte Woche schon ausführlich über die Bucks, über Baker, Thema MVP gesprochen. Wenn man dieses Spiel gesehen hat, dann sind so für mich zwei Sachen aufgefallen. Auf der einen Seite Baker Mayfield. Martin hat vorhin so schön herrlich über Patrick Mahomes geredet, wie er spielt, wie er spielen kann und ein Spiel an sich reißt. Und also Baker Mayfield macht ja seit Wochen mindestens dasselbe. Und hier waren ja wieder so ein paar Plays, wo selbst The Goat himself im Fernsehen sagt, das ist das Geilste, was er je von einem Quarterback gesehen hat. Und auf der anderen Seite hast du die 49ers, die wirklich kämpfen und kämpfen und kämpfen. Und jede Woche fällt links und rechts einer um. Und jetzt hat es mit Fred Warner wahrscheinlich Herz und Seele der Defense auch noch erwischt. Und man stellt sich also die Frage, und das ist erstmal die erste Frage in die Runde, wie lange halten die 49ers, die ja trotzdem eine positive Bilanz haben, das aber noch aus? Und vor allen Dingen, wenn so ein Spieler fehlt, schon.
Tough, weil du hast ja, die sind so gebeutelt, da ist ja fast nichts mehr gesund. Und dann wird es interessant, wen sie dann aufs Feld stellen. Und das ist dann auf dem Level natürlich brutal. Und die sind 4-2 und die haben eben jetzt, die haben jetzt echt mit dem Ausfall von Warner also das ist ja ein Ausnahmespieler. Der war vielleicht auch einer der Garanten, dass die überhaupt mit einem positiven Record hier noch dastehen. Also das ist ja, fängt ja bei der Quarterback-Position an. Brock Purdy nicht dabei, Mac Jones dabei. Da können sie froh sein, dass sie vielleicht so jemanden haben. Der aber auch wieder, der hat jetzt 2 crucial Interceptions geworfen, die echt wehgetan haben. Ich weiß nicht, wie lange sie es durchhalten. Sie haben es jetzt gegen die Bucks nicht durchhalten können. Ja, mussten sich eben geschlagen geben, einem Baker Mayfield, der unglaubliche Plays wieder gemacht hat. Und das ist dann sozusagen auch dieses sich, das ist sehr ähnlich diesem Jackson Dart, Cam Scadaboo, diese Spieler, die ihr im Willen dir aufdrücken. Und Baker Mayfield ist so jemand, 3. und 14, Money Down, und er scrambled für ein neues First Down, reißt das Stadion mit, reißt die Mannschaft mit, ist der absolute Leader in Tampa Bay, Frontrunner für MVP, besonders auch nach diesem Spiel. Und für mich ja ist das natürlich jemand, der, ja, die haben jetzt auch, das war jetzt nicht in diesem Spiel, aber die haben ja so viele, glaube 4 Last-Second-Wins mit Baker Mayfield unterm Gürtel jetzt. Das ist möglich, wenn du nicht ganz so gebeutet bist, obwohl die auch Verletzungen haben. Jeder hat Verletzungen in der NFL, aber bei den 49ers geht's jetzt an einen Bereich, wo es kritisch wird, nach meinem Empfinden. Also jetzt musst du Leute von der Straße sein, die auf dem Sofa saßen und deine ersten 4, 5 Spiele am Fernsehen beobachtet haben. Und das wird dann hart. Also weil so ein Fred Warner kommt eben auch nicht wieder. Das ist ein Season-Ending Injury. Das heißt, das ist nicht zu ersetzen. Ich weiß es nicht. Muss man sehen, wie der Coaching-Staff jetzt funktioniert, wie der GM funktioniert und was man da zaubern kann.
Ja, also ich traue es dem Shanahan zu, muss ich sagen. Der schafft es tatsächlich immer wieder, egal ob das Brock Purdy ist, ob das Warner ist, Kittle. Also er hat es ja immer geschafft, irgendwie so Athleten zu produzieren und irgendwo herzukriegen. Und natürlich ist die Situation jetzt alles andere als angenehm. Und ich glaube, an den Super Bowl denken sie jetzt alle erstmal gar nicht, sondern die denken jetzt erstmal daran, die Mannschaft wieder gerade zu kriegen, das Schiff in den Wind zu setzen. Aber ich muss sagen, wenn es einer schafft, dann schaffen sie 49ers. Also ich finde, der Shanahan macht seit Jahren eben diese Arbeit, dass er dieses Team als Team so gut führt, dass das einfach immer wieder eine Gemeinschaft ist und die spielen in der Gemeinschaft mit Topstars, mit wirklich Top-Leuten. Aber ich bin natürlich beim Schuhan, das ist jetzt ist es schon hart, ne? Also jetzt ist schon irgendwann mal, ja, musst du gucken, wo du die Spiele herkriegst, ne? Und du hast keine Zeit mehr. Du hast kein Camp mehr, 6 Wochen, du hast keine Zeit mehr, da muss einer kommen und der muss dann funktionieren und du bist jetzt auch limitiert in deinem Playbook. Also gerade in der Verteidigung, du musst ja jetzt runterfahren mit dem, was du eigentlich möchtest, kannst du jetzt nicht mehr spielen, weil dir die Leute fehlen. Und wenn du den Neuen wieder einsetzt, dann kann der das natürlich nicht umsetzen, wie das jemand umsetzen kann, der 6 Wochen im Camp war und der weiß, was du willst von ihm, der die Meetings mitgemacht hat, die fehlen jetzt. Und das sehe ich strategisch als das größte Problem an, dass die jetzt ihr Playbook einfach rasieren müssen. Da haben sie schon von Brock Purdy auf Mac Jones runter reduziert. Und ich denke, das wird ihnen jetzt nochmal in der Defense passieren und dann wird's irgendwann einfach doof. Ich wünsche ihnen das Allerbeste. Also muss ich sagen, ich würde mir wünschen, die kommen da mit dem positiven Bilanz raus und haben den guten Aufbau, vielleicht sogar Playoffs, aber.
Und wenn du dir mal anschaust, der letzte Drive da von Baker Mayfield, das war schon so gefühlt, diese Lawine war nicht aufzuhalten. Ja, er rannte den dritten und 14 zu First Down. Und dann dürfen wir ja den Zuckerpass auf, ich glaube, Tess Johnson war das, ich weiß nicht, der Rookie, der seinen ersten NFL-Touchdown fängt, dieser, wo er sich echt noch lang machen muss in die Endzone, das war so ein, also nach meinem Empfinden Coverage-Bust, aber das ist eine andere Sache. Dann addieren sich natürlich Dinge in der Defense, wo dann natürlich Fehler passieren. Und bei dem Speed und so einem Quarterback auf der anderen Seite wie Mayfield, gut für Tampa Bay, diesen Sieg eingefahren zu haben. Die haben jetzt Detroit als nächstes. Mhm. Das heißt, das war wichtig, diesen Sieg einzufahren gegen die 49ers, weil leichter wird es ja nicht.
Nee, leichter wird es nicht. Und die Bucks haben ja auch durchaus Verletzte. Natürlich vielleicht nicht so in der Menge, beziehungsweise auch in der Schwere, wie die 49ers, ne, aber auch Mike Evans, Godwin, jetzt hat es den Igbuka erwischt, Irving hat auch gefehlt, also da fehlte ja schon viel in der Offense und trotzdem, dann kommen halt Tess Johnson oder wer auch immer und macht halt Plays. Ihr beiden alten Hasen, ihr habt ja nun auch schon, vielleicht nicht in der NFL, aber schon das eine oder andere Team trainiert und sicherlich auch schon mal Jahre gehabt, wo ihr echt die Seuche hattet in Sachen Verletzungen. Wenn man jetzt mal so vergleicht und sagt, okay, die 49ers, wie die damit umgehen und immer wieder versuchen aufzustehen, die Bucks, vielleicht nicht ganz so schwer, aber trotzdem auch viele Verletzungen. Wenn man sich dann die Ravens anschaut, die vielleicht in der gleichen, sehr ähnlichen Situation, wo die 49ers sind, aber komplett anders auftreten. Wie schwer ist es, ein Team dann, ja, prepared aufs Feld zu schicken und immer wieder vielleicht dann doch noch einen Sieg irgendwie rauszuholen?
Sehr schwer. Sehr schwer. Du musst ja dann Woche für Woche, die Spieler sind ja nicht doof, die merken ja auch, was ist. Die merken ja auch, wenn, ne, dann wird am Anfang einer hochgehypt und jeder weiß, das ist unser Start, das ist der Typ, der ist im Team und er ist ja verletzt und ist nicht da. Du musst versuchen, glaube ich, einfach eine Kultur der Upstepper zu kriegen, dass du dann einfach eine Kultur hast und sagst, so, next man up, ne? Jetzt bist du dran und bestimmt werden da viele Gespräche geführt, die man dann auch selber führt mit den Leuten, die als nächstes eben dann dastehen und dann musst du die aufbauen und musst denen Selbstvertrauen geben und ihnen erklären, warum sie jetzt da sind und welche Aufgabe sie jetzt haben. Und gleichzeitig, was ich vorhin sagte, musst du wissen, kann der dein Playbook so erfüllen, wie du es möchtest? Was musst du ändern? Kann der das, was da drin steht, denn spielen? Jeder Spieler ist anders, jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen und es ist ja alles aufgebaut. Es geht ja wie so Zahnräder ineinander, wenn du so ein Playbook aufbaust und ja, dann fallen viele Gespräche an und die NFL kann zwar immer nachkaufen, was du ja in Europa nicht kannst, da es ist leichter dort, aber es ist ja niemand mehr auf dem Markt. Die sitzen jetzt da und warten darauf, dass sie angerufen werden, aber sind die in Shape? Passen die? Ist es der Richtige? Also es ist auf alle Fälle sehr schwer. Es ist schwer, so eine Mannschaft dann, und egal auf welcher Seite des Balles das ist, du fühlst dich als ein gutes Team und dann fallen dir 3 Starter aus auf einer Seite und dann musst du alles überdenken.
Ja, das ist ja der frustrierende Part, ist, dass ich war sehr, sehr assoziiert mit Teams, wo ich persönlich dachte, Preseason, Top-Team. Super Team, super aufgestellt. Und Verletzungen können dir eine komplette Saison verkrüppeln. Das ist einfach so. Da kannst du dann auch 5 Stoßgebete jeden Abend machen. Das wird nicht funktionieren. Am Ende des Tages hast du eben dann damit zu dealen, dass du eben sehr dünn bist auf vielen Positionen. Umso wichtiger ist, dass du die Spieler Nummer 2, 3 und 4 hoffentlich in der Offseason mitgecoacht hast, dass du die sozusagen dir eine Chance gibst, noch Leute aufs Feld zu stellen, die auch wissen, was sie machen. Du hast in Europa manchmal auch die Situation, dass Leute auf Positionen gestellt werden und sie nicht wissen, was sie da wirklich machen müssen. Das sind natürlich fatale Dinge für eine Mannschaft und auch für einen Coach, weil du hast eine gewisse Sorgepflicht. Du kannst nicht einfach Leute D-Line spielen lassen, die zum Beispiel das nie vorher gemacht haben. Das ist eben schon ein gefährlicher, potenziell gefährlicher Sport. Deswegen bin ich immer so paranoid. Also ich folge sowieso immer dem Spruch, only the paranoid survive. Also die Paranoiden sind die, die überleben, und du musst in irgendeiner Form immer probieren, die Szenarien auszudenken, und Injury Bug oder Verletzungen sind eben eins der größten Nightmares, die man als Head Coach oder als Mannschaft überhaupt haben kann, weil, wie gesagt, weil die deine ganzen Aussicht, deine ganzen Träume, die du ja hast, wirklich zerstören können. Und das ist, was gerade in San Francisco passiert, die einen tollen Job machen. Also die Arbeit wird sehr, sehr viel schwerer. Du musst teilweise, wie Martin sagt, einen Schritt zurückgehen und nochmal neu installieren, neu mit Leuten arbeiten, die noch nicht da waren. Und das bremst dich aus in deinem Formulieren der Spielpläne und des Gameplans für den nächsten Gegner. Das heißt, ein Teil der Woche wird damit verbracht, einen Ersatz-Quarterback auf Vordermann zu bringen, einen Ersatz-Running-Back, Receiver, was auch immer. O-Line ist Katastrophe. Wenn die Protection nicht kennen, also wie man den Quarterback absichert, die Calls nicht kennen, das ist Arbeit, richtig schwere Arbeit, stundenlange Arbeit, wo du aber nichts machst für den nächsten Gegner, sondern nur ihn anpasst, den neuen Jungen, an dein System. Das ist selbst in Europa, selbst GFL, ELF, ist dasselbe Problem. Verdienen nicht Millionen, aber ist dasselbe Problem, was du als Trainer hast, und ist genauso zeitintensiv. Und dann wird der Sport ein Grind, dann wird's anstrengend. Gehe ich ein bisschen drin auf, macht mir Spaß, dann den Erfolg vielleicht zu haben, weil wenn er dann eintritt und die O-Line trotzdem toll ist, dann wirst du belohnt dafür. Nur leider ist es prozentual sehr oft so, dass es nicht so ist. Und dann hast du natürlich versaut dir manchmal eine ganze Saison. Also ein paar meiner Saison hat's schon auf dem Gewissen.
Also könnt ihr das nachvollziehen? Jetzt springen wir halt mal gerade kurz mal zu den Ravens. Aber könnt ihr das dann also nachvollziehen, wenn so ein Team, was eben auch mit ganz klaren Aspirations Super Bowl reingeht und dann relativ schnell viele Verletzte hat, dass dann vielleicht irgendwo auch, dass es dann auch die Motivation vielleicht irgendwo flöten geht? Dass Spieler anfangen zu denken, hey, das wird so nichts mehr?
Ja klar, die sind ja doof, ne? Die wissen es, die spüren das ja auch, ne? Und der Frust ist groß, ne? Das siehst du dann auch oftmals, dass dann auf den Plätzen dann doch mal irgendwie zu einer Keilerei kommt oder so, oder auch im Training dann mal, da ist jeder frustriert, und es fängt beim Chef an, der ist frustriert, weil er sich was ganz anderes vorgestellt hat, und jetzt ist seine ganze Arbeit in eine andere Richtung, du hast musst die Weichen neu stellen. Bist natürlich frustriert, merkst dann auch, die anderen ziehen dir davon, und Woche für Woche, jede Niederlage bringt dich weiter weg von dem Ziel, das du hattest und das du auch ja vorhergesagt hast. Und ja, Leute, wir kommen, letztes Jahr war Halbfinale und jetzt, ne, und da nochmal und jetzt noch eine Schippe auf, und dann plötzlich merkst du in Woche 4, 5, nee, die Schippen sind um, ne? Es hat sich ausgeschippt, ne, erstmal. Und das hochzuhalten, ist eine ganz schwierige Sache, finde ich, dass du da dann eben nicht den Faden verlierst.
Ja, und es ist ja auch ein Prozess. Du investierst ja in der Offseason, du hast Camps, du hast Meetings, du hast PowerPoint-Präsentationen, du hast ja Dinge, wo du sozusagen den Mindset etablierst. Jetzt bist du in Woche 5 oder 6 und du redest zur, sagen wir mal, im Offensive Line Room, du redest jetzt zur Offensive Line und die Hälfte des Raums war nicht dabei. Die haben nicht erlebt, was du vor 3 Monaten installiert hast. Das ist ein Problem. Das hast du auch in Europa. Du hast plötzlich neue Gesichter da. Die sind nicht gepolt auf, wie wir funktionieren. Du hast neue Leute da, die kommen von anderen Teams. Oder, ja, du weißt als Team, dass deine Offensive Line eben wahnsinnig, ich nehme mal wieder die Offensive Line, weil das so offensichtlich ist, wenn dann die sehen im Training, dass die Protection nicht funktioniert, dass du fehlerbehaftet bist im Angriff durch die Offensive Line als Beispiel, ja, oder das Timing mit dem Receiver nicht stimmt, dann wissen die doch, dass der Gegner das auch sieht. Und die NFL ist brutal. Die jagen dir die Hunde auf den Hals, wenn die wissen, dass die O-Line struggelt mit Calls und mit Protections. Ich bin der Erste, der dir die Leute auf den Hals jagt, wenn ich weiß, dass du Probleme in der Protection hast. Das ist normal. Und dann sehen das auch die eigenen Teammitglieder. Und dann kann der Frust hoch sein und dann kippt die Stimmung. Und dann ist eigentlich vorbei. Und ich habe das Gefühl, in Baltimore, wenn Lamar nicht bald wiederkommt, der kann auch nicht alles retten, aber die Defense ist im freien Fall im Moment.
Sehe ich absolut. Lass uns mal weitergehen. Was in Baltimore auch nicht funktioniert hat, was mich sehr irritiert hat, ist, dass Derrick Henry nicht unbedingt der Mittelpunkt des Spielplans war. Das bringt mich zum nächsten Spiel, denn das war es auch nicht bei den Browns, die einen Rookie-Quarterback 40 Mal haben werfen lassen. Ist meist nicht so ein gutes Rezept. In dem Fall war es gegen die Steelers genau das. Deutliche Niederlage, ging nicht viel. Mal wieder muss man natürlich auch bei den Browns sein. Auf der anderen Seite, die Steelers machen momentan alles richtig. Martin, würdest du sagen, dass die Steelers aktuell das beste Team in der AFC sind?
Ja, würde ich mich so sagen trauen. Ja, sie haben sich gefangen. Ich hätte das nicht gedacht, muss ich sagen. Aber die Spielanlagen sind einfach auf beiden Seiten des Balles gut. Du hast eine sehr aggressive, eine sehr physische Defense, die auch mal den Schneid abkaufen kann. Du hast sehr gute Special Teams. Also alles, was die kicken, was die tun, das sieht gut aus. Kickoff Coverage ist gut. Und in der Offense, ja, muss ich sagen, würde ich jetzt gerade sagen, der AFC sind sie wirklich, spielen gut. Spielen guten Football. Konservativ, keine Flachsen im Kopf, mischen gut und ja, spielen einen, also ich finde niemanden nicht so attraktiv, aber die spielen einen typischen Steelers Football und der ist erfolgreich. Nicht immer schön, aber erfolgreich.
Ja, Dylan Gabriel übrigens hat 52 Attempts, nicht 40. Wahnsinnig viel. Man muss dazu sagen, dass Pittsburgh jetzt das, also wurde in den Medien groß besprochen, dass Pittsburgh besonders in der Defense gesund ist, dass alle an Bord sind. Und das ändert komplett das Playing Field. Und die sind eins der wenigen Teams, was gesund war. Das hat sich auch dann gezeigt mit 6 Quarterback Sacks und 16 QB Hits auf Dylan Gabriel, der Arme. Der musste natürlich erstmal einstecken dafür. Von daher merkst du, wenn eine Mannschaft, da sind wir wieder beim Thema, wenn eine Mannschaft relativ gesund ist, Aaron Rodgers ist aufrecht geblieben, die Offensive Line hat einen guten Job gemacht, gegen die Nummer 2 Defense der NFL war das nicht zu erwarten, aber nur Sacks haben einen guten Job gemacht und haben Miles Garrett und Co. in Schach gehalten und Aaron Rodgers ist natürlich auch viel zu smart, um den Ball zu lange festzuhalten. Also das Timing, Passing Game, der ist natürlich mit seinen über 40 super gut drauf und kann den Ball super verteilen. Aber grundsätzlich gesunde Mannschaft und schon schlägt sich das nieder und du kannst eben performen. Und das können die Steelers im Moment super gut, finde ich. Ja, Total Rushing war 100 Yards, Total Passing 235 Yards. Also hast du 335 Yards mit Aaron Rodgers. Das ist gut, wenn du schaust, Total Rushing der Cleveland Browns waren 65 und 221 Yards Passing. Wie gesagt, Gabriel, ist ein tougher Job gegen Watt und Coda. Und er hat bekommen. Also ich habe das Video, hab mir das Spiel angeschaut, der hat mir ein bisschen leid getan. Ich habe immer geguckt, ob Shedeur Sanders dann aufs Feld kommt irgendwann. Man ist ja trotzdem in diesem Gossip mitgefangen wie alle anderen. Aber der Stefanski hat gesagt, der Head Coach der Cleveland Browns hat gesagt, dass er den drin lässt. Der muss seine Erfahrung sammeln. Und das fand ich auch gut so. Weil dann sonst demontiert er natürlich den Gabriel, der sehr, sehr talentiert ist. Aber ob er jetzt wirklich ein NFL-Starting Quarterback ist, im Moment ist das nicht, nach meinem Empfinden. Da kannst du auch den Ball 60 Mal werfen, wenn du willst.
Hat aber auch nicht unbedingt was alleine mit ihm zu tun. Hat schon auch löchrige Offense-Line und so. Also,
na klar, ich habe gesagt, die Defense ist gesund von Steelers. Aber ein Average pro Catch von 4,3 Yards pro Wurf zeigt dir, dass das alles Rinky-Dinky-Football ist. Deswegen 52 Pässe. Aber die haben versucht, den Ball schnell wegzukriegen. Und trotzdem ist er 6-mal gesackt worden für minus 38 Yards. Ja. Tough day in the office, I would say.
Ja, wir sind natürlich auch dem Gossip nicht, den können wir ja nicht ausweichen. Ich bin ja auch nicht der größte Shedeur-Fan, aber wenn ihr jetzt eine Woche nennen müsstet, wann er das erste Mal in der NFL spielen wird. Egal, ob es aus dem Grund ist, dass sie sagen, es ist Zeit oder sagen, dass Gabriel das doch nicht bringt oder dass sie einfach sagen, Gabriel wird in jedem Spiel so verprügelt, dass er einfach irgendwann nicht mehr kann. Wenn ihr jetzt eine Woche reinlegen würdet, also würdet ihr ihn spielen lassen dieses Jahr und wenn ja, in welcher Woche?
Das ist, also das ist jetzt Spekulation, denn da musst du in den Meetings drin sitzen, da musst du wissen, wie die Chemie in der Mannschaft ist, du musst wissen, was seine Teammates fühlen, was die, ne, wenn die irgendwann, wenn du dann wirklich hinterfragt wirst als Quarterback, dann wird es für den Coach Zeit, dass er eine Entscheidung trifft, aber solange die Offense Line, solange die, das Team hinter Gabriel steht, hast du keine Not, weil Sanders wird es auch nicht besser machen, denke ich. Das ist nicht alleine der Quarterback. Also wenn ich so sehe, ich habe das Spiel so nicht ganz, aber ich habe viele Coaches Views, viele Clips mir angeguckt. Da ist die Offense Line, die schaut schon oft auf den Quarterback. Ne? Also die, was ich damit meine, sie drehen sich um. Ne? Da ist der Shoulder square, aber in die falsche Richtung. Ne? Die jeder wie eine Drehtür, bumm, zack, kommt ein Watt. Und dann siehst du, ja, die setzen gut an, aber der zweite, dritte Schritt, der ist dann technisch einfach nicht mehr gut genug. Und für mich immer irre, dass das selbst in der NFL noch passiert, dass diese Typen dann einfach sich drehen. Ne? Wenn du dann einen Clip anschaust, hast du immer wieder mal drei Offense-Liner, die nach hinten geguckt haben, die zugeguckt haben, wie der Quarterback gesackt wird. Dann liegt es nicht mehr alleine am Quarterback. Und dann musst du halt irgendwie, ja, in die Mannschaft hören. Dann musst du hören, was will die Mannschaft? Was wollen die? Was haben die für Erwartungen? Also, wenn du bei den Browns anheuerst, willst du überraschen. Also, willst du seit Jahren, willst du einfach mal überraschen. Du willst mal mit dabei sein und die Playoffs erreichen. Aber ich glaube, die Browns merken dieses Jahr schon, dass es eng wird, ne? Dass es schwierig wird. Und ich kann es nicht sagen, wann ich da wechseln würde. Ich glaube, tendenziell dauert es bei mir immer zu lange, weil ich ja den ausgesucht habe, weil ich ja glaube, dass der es drauf hat. Und weil ich der Meinung bin, dass er es kann. Ich glaube, ich würde da 2 Wochen zu lange warten. Aber jetzt eine genaue Woche wäre falsch, da zu sagen.
Aber was mir so ein bisschen fehlt, ist, was du nicht so hörst, ist, dass die Mannschaft Shedeur Sanders verlangt.
Ja,
das,
genau.
Das ist eine Sache, die ich noch nicht gehört habe.
Ich auch nicht.
Das scheint eher die Medien. Die Medien sind hinterher, die wollen den Sanders. Und das ist interessant, weil wenn die alle überzeugt werden von ihm, als Leader, als der Heilsbringer, der das ändern kann, dann würden die schon lange aufbegehren. Und Stefanski würde sowas nicht sagen, was er sagt.
Ja.
Dass Dylan Gabriel jetzt der Mann ist. Und wenn es sich anbieten würde, also du hast als nächstes Miami und du hast die Patriots, das sind beides Teams, die sind Miami ist zickig, die haben dich nicht, die spielen hart für McDaniel, muss man ehrlicherweise sagen, und die sind limitiert, genauso wie die meisten in ihrer Situation im Moment, aber die spielen hart und das war jetzt nicht so gegen die Chargers jetzt nicht so eine klare Angelegenheit, wie man sich das überlegt, und die Patriots haben eine gute Defense.
Ja.
Das ist das der Moment? Ich bin mir nicht so sicher. Danach hast du die Jets und Ravens. Vielleicht ist das ja die Zeit, wo man einen Sanders sozusagen sich akklimatisieren lässt gegen zwei Teams, die wirklich im freien Fall sind, die strugglen, die vielleicht bis dahin auch jetzt, besonders im Falle der Jets, vielleicht auch einen neuen Headcoach haben. Das sind alles so Dinge, die sich da anbieten. Aber ich bezweifle genauso wie Martin, dass die jetzt da einen Move machen würden. Dafür fehlt mir der Support aus dem Lockerroom für Sanders.
Ja.
Ich höre nicht, dass die mit ihm jetzt durch dick und dünn gehen und der macht das jetzt. Das hast du in der Vergangenheit bei anderen Teams gehört. Vielleicht habe ich es noch nicht gehört, vielleicht gibt's das. Ich habe es nicht gehört.
Gut, dann musst du darauf reagieren als Trainer. Ne? Dann musst du schon zuhören in deinem Lockerroom. Aber ich habe es auch nicht gehört und ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Vielleicht soll da mal so ein zweiköpfigen Drachen ausprobieren und einfach mal Half-Half spielen oder so.
Hast du 2 Quarterback, hast du keinen Quarterback? Das weißt du, Martin.
Ja, aber
Cleveland hat schon sehr lange keinen Quarterback. Also.
Ja, aber ich meine, in der NFL, das ist jetzt nichts mehr zum Ausprobieren. Ne? Das ist jetzt ja die GFL oder die ELF oder auch ein College, wo du sagst, ich probiere mal was aus. Ist mir klar, aber ja. Einfach nur mal, um's zu testen.
Ich habe ja das Gerücht gehört oder gesehen im Internet, dass die nur warten auf 2029, wenn sie ihr neues, fettes Stadion bekommen in Cleveland, was wohl in den in den Bauphasen, Blueprints jetzt schon gemacht wird. War mir auch neu. Ich gebe nur wieder, was ich gehört habe, dass einer der Kommentatoren meinte, dass denen scheißegal ist, wie der Score ist, dass denen scheißegal ist, was mit der Mannschaft passiert, weil die auf 2,29 warten, wenn sie ihr neues Stadion haben. Und dann wird sozusagen der Schalter zurückgestellt und dann kommen die neuen Cleveland Browns. Und bis dahin wird einfach rumgealbert bis. Und wir kamen dann.
Hammer Druck für einen Trainer, wenn die gesagt wird,
der ist doch schon weg bis dahin. Stefanski ist doch nach, der ist doch schon lange weg. Ja, 29 gibt es einen neuen, wer auch immer der Superstar-Coach ist, da wird dann richtig Geld in die Hand genommen und dann wird ein Restart gemacht.
Tom Brady.
Weiß ich auch nicht. Aber im Endeffekt muss man ja ehrlich sagen, die Browns sind ja auch leider das Paradebeispiel für der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Also das hört ja nicht beim Headcoach auf, sondern das ist dann auch mal weiter oben. Deswegen weiß ich nicht, ob ein neues Stadion da jetzt alles dran ändert. Aber hey, vielleicht ist es das ja. Lassen wir uns überraschen, haben wir noch ein paar Jahre Zeit. Ja, ich habe gerade angesprochen, von wegen noch nichts aus dem Lockerroom gehört. Das war bei den Dolphins jetzt nach der Niederlage ganz anders gegen die Chargers. Kurz zum Spiel. Ich glaube, letztes Jahr oder sagen wir mal vor der Harbaugh-Ära hätten die Chargers so ein Spiel definitiv nicht nochmal gedreht. Also ne, du hast das Ding eigentlich im Griff, Tour wirft 3 Interceptions, du liegst glaube ich auf 13 Punkte vorne, dann plötzlich kommen die doch noch zurück, ich glaube 46 Sekunden vor Schluss, einen Touchdown und dann holt Olle Herbert aber nochmal richtig einen raus und sie drehen das Ding noch. Ich glaube für beide Teams war das ein sehr entscheidendes Spiel, ja, für die Chargers nach ihrem Traumstart extrem wieder auf dem Boden der Tatsachen aufgeklatscht und irgendwie gewinnen erstmal wieder, ja. Schön kannst du später spielen. Und für die Dolphins da hat man so das Gefühl, jede Woche geht es darum, wie lange bleibt der Coach noch. Und dann sitzt der Tua danach auf der Pressekonferenz und redet sehr offen darüber, dass ganz offensichtlich in der Kultur ein bisschen was fehlläuft, wenn Spieler zu spät oder gar nicht zu Meetings erscheinen. Das scheint in Miami ein bisschen öfter der Fall zu sein. Das ist natürlich am Ende auch nicht gerade positiv für den Coach, wenn man sowas sagt. Wie glaubt ihr, wie schlecht steht es tatsächlich um Mike McDaniel und die Dolphins, Schuhan?
Also dadurch, dass Tua natürlich sowas sagt und das sind dann Player-Only-Meetings, wo die Player nicht sich zeigen. Also das ist dann sogar noch ein Meeting vom Leadership ausgerufen innerhalb der Mannschaft. Das hat noch nicht mal was mit dem Coach zu tun. Und anscheinend ist das Leadership, was Tua impliziert, ist, dass er sagt, dass das Leadership äußerst schwach ist in Miami. Und da meint er nicht das Leadership im Büro, da meint er das Leadership innerhalb der Mannschaft. Weil wenn man nicht mal ein Player-Only-Meeting announcen kann und die Spieler dann sich nicht genötigt fühlen, sich zu zeigen, das zeigt ja alles über den Respekt, den sie haben gegenüber den Captains dieser Mannschaft. Ich glaube, die Miami Dolphins zeigen unheimlich viel Fight und Kampf für die Situation, in der sie sind. Da sind mit A-Chain und anderen, sind ja sehr gute Athleten auf dem Feld. Aber ich glaube, dass der Drops gelutscht ist. Das wird die Saison noch mit ihm laufen, mit dem Headcoach. Dann werden sie den auswechseln nächstes Jahr. Weil ich glaube, da ist zu viel zerschlagenes Porzellan. Da ist zu viel Stückwerk. Und ich denke mal, wenn du siehst auch, wie diese Niederlage zustande kam, es waren 46 Sekunden noch auf der Uhr. Du hast einen Kickoff, der geht zu den Chargers, der returnt den bis zur eigenen 40, der Returner der Chargers. Wir reden darüber, dass das Spiel in 46 Sekunden vorbei ist. Dann hast du noch etwas über 30 plus Sekunden auf der Uhr. Quick Ball zu Ladd McConkey, der übrigens auch ein Kandidat gewesen wäre für Player of the Week, König der Woche, der den Ball fängt, einen Dolphin aussteigen lässt und den Ball in Field Goal Range trägt. Und dann natürlich wird der Ball dann natürlich reingeschossen von, wie heißt der Kicker, Dicker? Der Kicker, der Dicker, der dann natürlich den Ball auch, weil er ein sehr guter Kicker ist, reinmacht. Das heißt, die Dolphins haben es geschafft, dieses Spiel zu verlieren in 46 Sekunden. Und das ist natürlich eine Sache, die nagt an so einer Mannschaft. Und die Chargers waren nicht sattelfest. Wir hatten das Coming Out eines Kimani Vidal, Running Back von Troy University, der 24 gedraftet wurde von den Chargers. Und für mich aus Nowhere kam, also das ist jemand, der sich super, super da, nachdem Hampton ausfiel, da super sich gezeigt hat. Und da was hat er gehabt? 124 Yards Rushing, sah ein bisschen kleiner, stocky Running Back. Aber nochmal, das war ein hartes Ding und ich glaube, dass die ein Problem haben und ich glaube, dass das, ja, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Die finishen jetzt die Saison so gut sie können und sie haben Potenzial und Talent, die Dolphins, aber ich glaube, dass das Zerbröckeln der Mannschaft von innen passiert jede Woche und wird nicht besser. Und Tua ist der Beweis dafür, dass er nach so einem Spiel, der da was wehgetan hat, dann auch die Mannschaft angreift, als sicherlich einer der Captains.
Ja, muss ich dem Schwan zustimmen. Ne? Ich gebe jetzt zu, dass mich so als älterer Trainer das Entzaubern von den McDaniels immer wieder so ein bisschen gefällt. mir war das einfach immer eine Spur zu viel. Aber da bin ich wahrscheinlich eher doch so der konservativere Typ. Und das ist ein junger, dynamischer Trainer, der vielleicht im letzten Moment, wenn ich das eben höre mit Meetings, das vielleicht irgendwie dann doch mehr digital macht, als dass er irgendwann mal sagt, Leute, ihr seid mal da hier, alle hier, alle rein und jetzt machen wir mal zu hier und jetzt reden wir mal zusammen, was passiert da? Ne? Ihr seid alle gut, ihr könnt Football spielen, da gibt's überhaupt kein Vertun. Jetzt bei Butter bei die Fische, wo läuft da was? Natürlich kann ich es jetzt sagen, ich kenne ihn nicht und ich kenne auch die ganze Situation nicht, aber das ist mein Eindruck so eben in den letzten Jahren gewesen und gerade habe ich so den Eindruck, dass ihm eben die Mannschaft durch die Finger gleitet, dass die so weg ist von ihm und er eigentlich gar nicht mehr mit dabei ist. Und das ist sehr schade für jeden Trainer, der da wahnsinnig viel Leidenschaft reinpackt. Aber ich bin mir, also es hängt sicherlich von den Ownern ab, die kenne ich auch nicht. Wenn da einer eine kurze Zündschnur hat, dann muss er noch vor der Saisonende gehen. Wenn einer aber ein bisschen kühl rechnet und sagt, nee, das Ding ist durch, lass uns das für die nächste Saison auch vorbereiten, dann bleibt er sicherlich bis zum Ende noch in seinem Posten.
Ja, dann flitzen wir doch mal zum nächsten Spiel weiter. Schuhan hat schon wieder Luft geholt, der wollte noch was sagen.
Nein, ich wollte da nur noch mal sagen, dass wir natürlich jetzt rausfinden, dass McDaniel vielleicht nicht Headcoach-Material ist. Dass der ein unbestritten, der hat das Spiel verändert mit seiner Offense. Ja. Der vor 2 Jahren war Miami mit dem, wenn er das Personal hat, war der ein super Offensive Coach. Das will ich gar nicht sagen. Ich glaube, das Experiment jung, Headcoach, fresh, dass er das verkörpert und das ist, glaube ich, gescheitert. Aber das ist ein anderes Thema.
Aber das ist ja generell, finde ich, auch immer ein spannendes Thema in dieser Copycat League. Ne? Also jeder wollte plötzlich seinen Sean McVay haben, so ungefähr. Ja. Ne? Mal funktioniert es, mal funktioniert es nicht. Manchmal holst du vielleicht doch lieber einen Pete Carroll. Ob das funktioniert, ist auch eine Frage.
Ja, Jim Harbaugh. Das war das Duell. Ja, Jim Harbaugh. Also, und über Disziplinlosigkeit bei den Chargers, davon hört ich persönlich nichts.
Und du willst auch nicht vorm Schreibtisch bei ihm stehen.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Und das ist eben ein Unterschied, dass da eben, das ist eine Kultursache. Du kannst mit Athleten viel, viel kaschieren. Aber ich glaube, deswegen ist das so schwierig in Miami. Weil wenn Meetings verpasst werden, wenn Meetings zu spät besucht werden, das sind Dinge, die würde ein Jim Harbaugh, ein Pete Carroll, das werden die nicht zulassen. Weil da verrottet die Wurzel dieser Pflanze. Und das kannst du nicht erlauben. Und wenn du da nicht die Power hast und die Credibility bei den Spielern, dann wirst du strugglen, weil du kannst nicht plötzlich, McDaniels kann jetzt nicht plötzlich streng werden und Jim Harbaugh machen. Nee. Das ist er nicht. Und das werden die Spieler immer erkennen. Und das musst du eben zu Beginn etablieren und nicht jetzt mittendrin. Deswegen ist das so ein Catch-22. Da beißt sich die Katze in den Schwanz und deswegen wird er das nicht überleben. Weil das Experiment gescheitert ist. Was nicht heißt, dass er ein schlechter Football-Coach
nein,
ist.
Nein, das
ist ein super sagen. Offense-Coach und ich finde den auch gar nicht so unsympathisch. War ja mal ein Punk und ein Surfer und ein Skateboarder und der hatte ja eine coole Katze eigentlich, ja.
Und was von den Dingen, was du mal Schuhen, Punk, Skateboard,
Surfer? Skateboard habe ich gemacht. Ja,
Schuhen war alles.
Ich war Graffiti-Writer, war Hip-Hop Hall of Famer in Berlin, ja?
Okay, dann reden wir das nächste Spiel. Seahawks, Jaguars. Tatsächlich auf dem Papier eines der Spitzenspiele des letzten Wochenendes 2012 für Seattle. Man hatte eigentlich nie wirklich das Gefühl, dass das Ding in Gefahr war für die Seahawks. Vorhin habe ich die Frage gestellt, ob die Steelers für euch das beste Team in der AFC sind. Wie sieht es mit den Seahawks in der NFC aus? Seht ihr die Steelers, die Seahawks da als momentan das oder zumindest eines der 2, 3 Top-Teams?
Auf alle Fälle. Also Seattle ist spielt sehr stark, wenn ich da mal reingrätschen kann. Ich finde auch dass Sam Darnold gut spielt. Ich finde, dass die Defense ist geil von Seattle. Das ist ja mein Steckenpferd. Gute Defense und keine Turnover, gleich Sieg. Ja, das ist eben da, ist Football immer noch gleich. Und ja, und wenn du 6 Interceptions in den letzten 2 Spielen machst als Defense, ist das schon eine Hausnummer. Von daher, ja, ich finde, die sind ein absolut ein Team, mit dem du absolut rechnen musst. Meine Meinung. Also, die sind nicht flashy und die wirken auch irgendwie so. Ich bin jetzt kein Seattle-Fan, überhaupt nicht. Die sind für mich kein Team, was für mich greifbar ist, so vom, weißt du, ich habe so immer so storied Franchises und sowas interessiert mich. Obwohl die schon lange dabei sind. Aber trotzdem muss man einfach anerkennen, dass die das echt gut machen. Ja, also. Gewinnst du ein Spiel, Smith und Jigba ist spektakulär, spektakulärer Spieler, 8 Catches mit 162 Yards und wie frei der ist manchmal, das ist ja auch immer dieses Route Running, wie laufen die Leute sich frei, das hast du eben doch gesehen bei anderen Receiver, die sehr, sehr gut waren diese Woche, aber bei ihm fiel mir einfach tierisch auf, dass der eben komplett frei ist. Das waren fast teilweise der Großteil dieser Catches war nicht contested, also keine, wo noch eine Hand zwischen war oder so. Der war einfach frei an einer Seitlinie für 30 Yards und stepped out of bounds. Und das spricht immer für jemanden, der sehr, sehr gut ist als Spieler. Ich finde, Seattle ist ein gut gecoachtes Team.
Ja, würde ich unterschreiben und sehe sie auch ziemlich weit vorne, ja. Würde ich sagen, die haben dieses Jahr große Chancen. Ich finde immer die Seahawks schon immer, auch unter Pete Carroll, die fliegen so ein bisschen unterm Radar. Ich habe die, also ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich habe die immer nie so auf dem Schirm. Die tauchen nur plötzlich auf und plötzlich sind sie in den Playoffs. Und du denkst, wie kommen die jetzt dahin? Also für mich persönlich sind sie immer so ein bisschen unscheinbar. Und wenn du dich dann damit beschäftigst und mal die Statistiken dir anschaust, dann siehst du da schon viel Gutes, viel Positives. Egal ob Offense oder Defense. Ne? Leute mit 7 Solo-Tackles, also da wird Platz gemacht für Spieler, da wird zusammengearbeitet. Das sind so für mich so die Indikatoren dafür. Und wie der Schuler sagt, wenn ein Wide Receiver eben frei ist, dann weißt du auch, du hast eine gute Offense-Line. Die hält dir den Platz so lange, damit die laufen kann, damit er seine Route entsprechend laufen kann. Und dann fittet es auch.
Schon persönliche Zwischenfrage. Guckst du denn seinerzeit hast du bei den Hamburg Sea Devils ja, ich glaube, du hast die Running Backs gecoacht. Deswegen war das auch nicht so dolle. Aber
hey.
Nein, aber
soll ich dir den Ring zeigen? Brauchst du den Ring noch als
Nein,
Beweis?
Scherz beiseite. Aber einer der Linebacker damals in dem Team, in diesem Meisterschaftsteam, ist ja jetzt der Defensive Coordinator der Seahawks, Adam Dirty. Guckst Adam, du dann da auch mal so ein bisschen nochmal extra hin, wenn du sagst, den Jungen kenne ich noch, als er gespielt hat?
Na, besonders, weil Adam war ja bei Dallas davor. Also deswegen ist er ja mein Held. Der ist ja bei meinem Lieblingsteam gewesen. Aber ich schaue natürlich, was der da macht. Aber man muss dazu sagen, der Head Coach ist eben auch ein Defensive Mind bei Seattle. Und das ist, glaube ich, mal so die Kraft dahinter. Aber Adam ist natürlich ein Freund von mir. Adam ist jemand, mit dem ich ab und zu telefoniere. Und der ist natürlich auch jemand, der mich wahnsinnig beeindruckt, weil er eben als Europäer echter, waschechter oder
London-Boy.
Engländer jetzt, ja, die sind ja seit Brexit nicht, aber trotzdem ist
trotzdem
ja
Europa.
Jemand, ist es Europa und er hat das Spiel hier gelernt in Europa auf und das muss man ihm lassen. Ist eine Story, die ich auch interessant finde, dass sie so ein bisschen untergeht, dass niemand acknowledged, dass da ein Engländer ist, der in der NFL Defense Coordinator ist. Ja. Das ist unglaublich und nicht erst seit gestern. Also das ist jemand, der jetzt schon seit mehreren langen, langen Jahren, ich glaube direkt nach NFL Europe 2007 ist er dann in diese Fellowship-Programme, hat sich ins Coaching reingeklemmt, hat dann das IPP-Programm gelenkt in England, war da der Chef, ist dann in die NFL zu den Falcons. Und ja, da schaut man sich was ab. Ich würde gerne ihn mal besuchen. Ich hätte es machen sollen, als er in Dallas war, als D-Line-Coach. Da war er noch D-Line-Coach. Jetzt muss man mal sehen, ob er ein bisschen Pull hat in Seattle und mir da Zugang gewährt. Weil nicht immer, wenn du zu Besuch gehst zu NFL-Teams, kriegst du Zugang zu den Meetings, Zugang zu den Materialien. Das ist mir so ein bisschen bei den Raiders passiert. Dann macht es auch keinen Sinn, dahin zu gehen, wenn du nicht wirklich einen Einblick kriegst, weil nur eine Fan-Tour ist für mich jetzt, ich bin zu alt dafür, ich will schon sehen, was die da machen. Und bei dem hätte man eine Chance. Aber unabhängig davon haben die eine coole Defense und Adam ist associated mit guten Defenses die letzten Jahre. Schon in Atlanta, in Dallas zu seiner Zeit war die Defense gut und jetzt bei Seattle.
Praktikant Schuhan.
Hey.
Angefangen.
Ja, schon. Ja, kommen wir zum Spiel, was wir als letztes jetzt besprechen, was aber das Älteste dieser Woche ist. Schon, du hast das vorhin schon mal beim König der Woche reingeworfen, die Giants gegen die Eagles.
Ach, hör auf.
Jackson Dart, Cam Scarborough, das neue Traumduo der NFL. Zu den beiden, was mich ja fasziniert hat an dem Spiel, ist, 4-5 Tage vorher haben die komplett den Arsch versohlt bekommen von den Saints, die jetzt, ne, die Saints, mehr muss man eigentlich nicht sagen. 5 Turnovers, beide hatten ihren Share an Turnovers. Also einen kompletten Arschtritt. Und ist es manchmal gut, dass man jung und unbekümmert ist? Und einfach sagt, scheiß drauf, morgen geht's wieder weiter. Und
absolut.
Natürlich.
Siehst du doch. Sie zeigen es dir doch gerade, dass sie ein Gedächtnis haben wie ein Goldfisch. Vergessen. Wir sind jetzt, kommt das nächste Spiel und die beiden sind ja wirklich so das Dynamic Duo und ich schaue mir die gerne an. Also die Giants sind bei mir wieder im ganz neuen Licht und mir macht es Spaß, den beiden zuzuschauen, weil die einfach unbelastet da rausgehen und wirklich rocken, ja. Irgendwann wird jemand die Keller rausholen und ihnen das verbieten und dann nicht das Spiel, wie die Saints-Defense, die ja knackig war an dem Tag. Aber das ist eine Sache, dass es ein Team, was eben von Rookies getragen wird jetzt, die auch so das Gesicht der Franchise jetzt sind. Und ich finde das cool. Und ich finde, die können die Retter von Brian Daboll sein.
Absolut,
der,
ne?
Der natürlich, der Sitz brannte lichterloh. Und jetzt hat er vielleicht eine Chance, doch noch seinen Job zu behalten.
Aber sicherlich auch mit seinem Verdienst. Sicherlich mit dem Verdienst vom Trainer zu sagen, pass auf, ich lasse die Jungen mal von der Kette, lass die mal einfach spielen und ich norde euch nicht jedes Mal ein. Und ne, das ist ja, wenn du aus dem College kommst und plötzlich in die Bahne der NFL gelenkt wirst, dann kann dich das ja auch mal wirklich aus der Bahn werfen. Weil dann, du darfst nur das und nur das und das sind die Größten und die Besten und du darfst nur das. Und wenn ein Trainer eben diesen Weitblick hat und sagt, ich lasse die jetzt einfach mal von der Kette, weil da kann ja nichts mehr passieren und dann spielen die auf und dann ist das Wort auch endlich mal wieder richtig. Dann ist es kein bisschen, das ist ein Spiel. Die spielen und die vergessen dann eben, was war und sagen, ey, los, komm, wir gehen raus und wir spielen. Und das zeigen die, finde ich, in ihrer Lebenslust oder ihre Spiellust, in der Spielfreude, die sie haben.
Aber er ist in heiße Gewässer getreten. Entschuldigung, Stolle. Der Brian hat natürlich einen Fehler gemacht, weil die Liga nicht schätzt. Dann war ja Jackson Dart angeschlagen und der war im Concussion-Protokoll.
Ja.
An der Sideline. Und dann musste Russell Wilson aufs Feld. Der ja, Thema Russell Wilson ist ja eigentlich sehr traurig, was wir da gerade sehen. Der ist ja nun komplett demontiert und komplett unsicher. Egal, der steht auf dem Feld und du siehst, wie Brian Daboll den Teamarzt angeht, warum Jackson Dart noch nicht raus ist und weiterspielt. Weil er wusste, dass die einzige Chance, die sie haben, um dieses Spiel zu gewinnen, ist Jackson Dart. Mhm. Das ist also, dass diese Erkenntnis siehst du schon bei ihm. Dann hat er den größten Fehler gemacht, den du machen kannst. Er hat das Protokoll, Sideline-Protokoll der NFL gebrochen und ist als Coach in das Medical Tent oder wollte ins Medical Tent hinein. Ich weiß jetzt gar nicht, Stolle, was da an Geldstrafe jetzt gekommen ist, aber das ist höchst verboten, dass Coaching-Personal ins Medical Tent geht. Das ist also off-limits. Und er ist da wie ein Derwisch und wollte, dass sein Quarterback wieder rauskommt. Da siehst du, was der weiß, was er an den Jungs hat. Dass sie eben für ihn hart spielen, für die Giants hart spielen und auch für sich selber.
Na, ja, aber ich glaube auch am Ende, ich meine, ich fand ja eigentlich, dass es wahrscheinlich zu früh war, ihn generell zu bringen vor ein paar Wochen. Das war, glaube ich, nicht der Plan der Giants. Mhm. Ist dann halt so gekommen. Aber vielleicht ist es sogar in dem Fall sogar ein Vorteil, dass der Coach und auch der GM, dass sie ja im Endeffekt um ihren Job spielen hier. Ja, das war ja vor der Saison ganz klar angesagt. Das muss bergauf gehen, so kann es nicht weitergehen, sonst seid ihr raus. Und vielleicht genau spielen sie, lassen sie die Jungs genau auch deswegen so viel Spaß haben und halten sie gar nicht an der kurzen Leine, sondern sagen, geht raus, habt Spaß, wir haben eh nichts zu verlieren. Vielleicht ist es ja tatsächlich so, wer
weiß. Ja, du hast einen Job zu verlieren, ne? Also,
ja, das schon, aber Schuhan hat ja mal kein Mitleid mit Coaches in NFL in College, weil die verdienen ihm sowieso viel zu viel Geld. aber wenn ihr jetzt mal so ein Cam Scarborough seht, ja, wir haben ja vorhin schon kurz über ihn gesprochen und über seine Spielweise. Also, wie nachhaltig ist denn diese Spielweise? Jetzt mal ehrlich. Also, der Junge ist doch in 3 Jahren wahrscheinlich völlig durch.
Ja, ist ja. Also, der wird eine kurze Karriere haben.
Körperlich und finanziell, ja. Also doch.
Ja, der muss eben seinen Rookie-Vertrag überleben und dann hoffentlich gesund sein, um abzugreifen. Das muss sein Ding, sein Ziel sein, weil ich glaube, er war auch kein hoher Draft-Pick. Mhm. Also reich ist er, so richtig reich ist er noch nicht. Nein. Aber der spielt mit Freude, der hat da richtig Bock drauf und der wird so eine Art Ikone in New York. Die New Yorker mögen der würde noch viel besser zu den Jets passen. Aber bei den Giants ist der, naja, von Attitude der Fans, ja, Blue Collar, Jets sind immer Blue Collar. Das ist ja so der typische Blue Collar, also der Arbeiter. Ja, ja. Die Giants sind da so ein bisschen anders, aber am Ende des Tages, New York ist New York und da kommt der super an. Und Jackson Dart und er sind ja auch irgendwie Best Friends for Life, BFF, und die gehen ja vom Feld zusammen und das ist eine coole Story, gefällt mir auch. Ich habe ja vor ein paar Wochen gesagt, zwei von so einem Wahnsinnigen im Team ist schon echt borderline, aber das tut den Giants anscheinend richtig gut und Dable und alle anderen finden das richtig gut. Also die Interviews sind ja alle nur positiv.
Bei den Eagles geht aktuell niemand mit Yeah vom Feld. Und gerade wenn man so sich die Offensive anguckt, muss man sich so langsam wirklich Sorgen um die Eagles machen. Ist ja klar, neuer Coordinator, die Dinge dauern vielleicht ein bisschen, aber so wirklich, es wirkt off irgendwie alles.
Ja, auch da nach Woche 6 müssten wir in der Mannschaft sitzen, wir müssen in den Meetings sitzen, um zu wissen, was genau passiert. Ich denke, die Eagles, ja, vielleicht haben sie jetzt mal ein Tief, gerade in der Offensive-Linie haben sie halt viele Verletzte auch, da fehlt einiges. Nein, ich würde es jetzt auf keinen Fall abschreiben. Die brauchen jetzt vielleicht 2-3 Wochen, um sich wieder zu finden, um wieder eine Teamkultur aufzubauen. Die haben ja das Fußballspiel nicht verlernt und die wissen, was sie tun. Es sah jetzt ja nicht so aus, als würden die völlig zerbrechen. Also da hast du von Miami eine andere Körpersprache als jetzt bei den Eagles. Die müssen, ähnlich wie die Chiefs, die müssen jetzt einfach wieder den Punkt finden, wo sie sagen, okay, das war's jetzt, turn around, bis hier noch nicht weiter und jetzt geben wir mal Vollgas. Ja, würde ich sie sehen. Auf beiden Seiten des Balles sind die so gut gespickt noch. Offense Line scheint wirklich ein bisschen ein Problem zu werden. Hätte ich am Anfang nicht so gedacht. Ich dachte, dass da auch, wenn irgendeiner raus ist, dass sie da dann was haben. Aber es ist immer wieder interessant auch zu sehen, dass selbst in der NFL dann einfach der Backup und ich bin mir sicher, da gibt's oft im Coaches Meeting gibt's da Diskussionen, ja, wen lassen wir starten, weil die sind dann eng beieinander. Aber wenn es dann aufs Spiel ankommt, dann merkst du sofort, dass denen einfach diese Erfahrung im Spiel fehlt und das macht verdammt viel aus. Training ist was anderes als Spiel.
Ja, du hast natürlich auch, man darf ja auch nicht vergessen, was da für Athleten rumrennen. Ja. Also es hat schon einen Grund, warum Offensive Line Spieler sehr, sehr gut bezahlt sind, auch in Relation zu anderen Spielern, weil du hast natürlich schau dir die Giants jetzt zum Beispiel an, ja, also die Defensive Line, wir wissen, die Defense der Giants ist echt knackig, ja, mit Burns, mit Carter, da sind ja lauter geile Pass-Rusher in diesem Team und du hast ja gesehen, was sie leisten können, die mit der Defense, und da eine Offense-Line haben, die gesund ist, die über Jahre zusammenspielt, das ist ja in der NFL utopisch, das kriegst du gar nicht hin, deswegen hast du so, wir nennen die auch immer Swing Guards oder so, du hast ja sehr oft auch Leute, die mehrere Positionen spielen können, damit sie eben nicht in die Not kommen, jemand ganz Neues reinzupacken, sondern irgendwie immer so eine Gruppe von 5, 6, 7 Leuten zusammenhalten und die Nummer 6 und 7 können eben alles spielen. Ja. Aber ich fand auch, Philadelphias Defense ist auseinandergefallen, fand ich am Ende. War bei dem Spiel jetzt zum Beispiel für mich wenig Gegenwehr. Du hast besonders gesehen bei diesen, sie sind niedergerungen worden. Sie sind eben, ich fand auch, dass die Giants in dem Spiel sehr physisch waren und sehr, sehr, ja, interessanterweise den Eagles den Schneid abgekauft haben. Und ich kann es mir nicht erklären. Ja, das ist der 4. Sieg in 18 Partien gegen Philadelphia für die Giants. Ist auch interessant. Aber ja, keine Ahnung, was mit Philly ist.
Lassen wir uns überraschen, wie es da weitergeht. Aber zumindest haben sie einen gewissen, ja, etwas verspäteten Super Bowl-Hangover. So kann man
eine Delle bekommen, ne? Eine Delle bekommen.
Eine Delle bekommen, definitiv. Und wie gesagt, die Offense läuft die ganze Saison noch nicht ganz rund. Auch von Saquon, das ist nicht ich persönlich finde es, also zum einen, dass sie ihn nicht so einsetzen wie letzte Saison, dass er aber auch nicht so wirkt wie letzte Saison. Also irgendwie, Saquon war letzte Saison in einer ganz eigenen Welt unterwegs irgendwie und jetzt ist es recht durchschnittlich so, ja. Und dann für mein Empfinden, es ist ja natürlich, finde ich, bei Philadelphia wahrscheinlich das Gleiche wie auch bei San Francisco immer die große Frage, ist es der Quarterback, ist der jetzt so gut oder ist es das System oder was ist es? Bei Jalen Hurts kommen natürlich jetzt dann wieder diese Fragen, ne? Wenn er sagt, okay, kann er dieses Team auch tragen, wenn das Laufspiel eben nicht so gut funktioniert? Und dann kommt er hinzu, dass in Philadelphia meistens, also da braucht es ja nur einen Tag regnen und dann haben alle schlechte Laune und prügeln auf ihre Sportteams ein. Insofern, da sind es, wenn du dann zwei Niederlagen in Folge hast, ist die Stimmung da wahrscheinlich eh schlecht. Wir müssen uns überraschen, wie es da weitergeht. Nächste Woche haben wir unser Topspiel. Wir haben vorher noch drüber gesprochen, ob man in Europa andere Spiele braucht. Jetzt haben wir uns entschieden, das Topspiel nächste Woche findet in London statt. Die Rams gegen die Jaguars. Ist auch ungewöhnlich, dass die Jaguars in London als Top-Team gelten. Das ist schon lange her, dass das der Fall war. Nun habe ich ganz frisch gelesen, dass Puka Nacur bei den Rams definitiv eine Zeit lang ausfallen wird mit einer Ankle-Injury. Wie lange steht er nicht da? Aber auf jeden Fall können wir davon ausgehen, dass er den Trip nach London maximal als Besucher mitmacht. Wie schwer fällt denn dieser Ausfall für die Rams-Offense?
Also wenn man sich das vorstellt, der zieht ja jetzt gerade Defense auf sich. Also alle Defense-Koordinatoren, wenn sie sich vorbereiten, schauen erstmal, wo ist der, was spielt der da raus, was macht der da, welche Formation hat er, steht er drin, steht er außen, steht er weiter drin. Also, und der bindet natürlich wahnsinnig viel Energie für eine Defense, einfach nur um darauf zu achten, um einen abzustellen, um dann vielleicht einen extra Move zu machen. Und das fällt jetzt einfach weg. Es gibt weiterhin noch gute Receiver bei den Rams. Also das können wir ja nicht bestreiten, sondern die sind ja gut verteilt, die Bälle. Aber ich glaube, so ein Ausnahmespieler, der macht schon was aus. Und du brauchst das Selbstvertrauen dann, dass du sagst, auch ohne ihn geht es jetzt mal. Ne? Das ist so eine Anspielstation, die du halt kennst, wo du weißt, da kann ich hinspielen, dann habe ich ein Completion. Und jede Completion gibt dir Selbstvertrauen und hilft dir, in deinen Rhythmus zu kommen. Und das wird schon bitter, glaube ich, für die Rams.
Ja, wir reden hier über Produktivität. Ja. Und was dir fehlt, sind 54 Receptions, 616 Yards und 2 Touchdowns. Das ist, was er on the table bringt. Ja, und das ist, was dir fehlt. Und das ist hart, weil der war eben auch jemand, der hatte ja in den letzten Spielen, was war das, 112 Yards, 170 Yards, 85 Yards, ja, 91 Yards. Also das ist jemand, der war immer sehr, sehr produktiv. Das fehlt dir jetzt natürlich, ja. Von daher, riesen Problem, besonders weil sie ja auch dann gegen Jacksonville spielen. Beide 4-2, beide Teams, die, ja, also wir brauchen nur mal gucken, Jacksonville, die 4 Siege waren gegen Kansas City, gegen die 49ers, Houston und Carolina. Die 4 Siege der Rams war gegen Baltimore, Indianapolis, ja, Tennessee und Houston. Also, wie gesagt, wir müssen da einfach mal sehen, was wurde da geschlagen. Und da siehst du, dass Jacksonville voll dabei ist. Das ist ein gutes Footballteam. Und das wird ein interessantes Ding. Und wenn dir dann noch so dein bester Possession Receiver fehlt, der Garant ist für die Produktivität und das Bewegen des Balles bei Third Downs, das tut weh. Das tut sehr weh.
Ihr glaubt nicht, dass ein Davante Adams, auch wenn er keine 25 mehr ist, ich meine, ist Davante Adams immer noch.
Ist er aber. Anderer Typ. Anderer klar, Typ Spieler.
Anderer Typ, keine Frage. Ja. Ne? Aber ja, du musst halt ist er nicht trotzdem ändern. Der Spieler, dem Matthew Stafford am Ende blind vertrauen kann? Klar.
Fehlt dann schon ein bisschen Speed, ne? Da fehlt dann auch dieses immer darauf achten und du musst halt dein Offenspiel jetzt verändern. Das ja, muss Stafford eben dann hinkriegen, wobei er ein Top-Quarterback ist. Ne? Also gar keine Frage, der hat alle Möglichkeiten, das zu machen.
Auf der anderen Seite kurz zu Jacksonville. Am Montag die Chiefs geschlagen, in einem für sie wahrscheinlich einer der größten Spiele der Franchise-History. Dann ging Seattle jetzt unterlegen. Da wirkten sie auch teilweise nicht ganz frisch. Und jetzt geht's rüber über den Kanal. Da wartet der nächste schwere Brocken. Glaubt ihr, die sind ein bisschen müde?
Naja, Wer ist nicht müde im Moment in der NFL? Die sind sicherlich, waren sloppy. Die waren sloppy. So wurde ihr Spiel eben auch benannt. Sloppy Game heading into London. Da musst du jetzt sehen, es kommt Travel dazu. Aber Dinge, das sind alles Dinge, die sie eigentlich gewohnt sein müssten als die London-Franchise. Aber wir werden sicherlich Antworten darauf sehen, darauf kriegen. Und eine klasse Franchise, wie siehst du eben immer daran, ob die sich am eigenen Top-Schopf wieder herausziehen aus dem Loch oder nicht. Wenn du sloppy spielst, das ist eine Sache. Also wenn du unsauber spielst, das kannst du korrigieren. Die Frage ist, kriegen sie das in einer Woche hin mit Reisen nach Europa? Das ist die Frage. Das ist natürlich eine Challenge und ein unangenehmer Gegner, gegen den sie da spielen, egal ob Nakua da ist oder nicht.
So sieht's aus. So, dann kommen wir abschließend. Da sind wir fast am Feierabend hier. Aber wir müssen noch, es wurde mir so aufgetragen, der Playoff-Eliminator. Den müssen wir ja auch noch spielen. Und wir müssen uns jetzt hier noch, über Spotify wird dann am Ende das Voting sein und jeder darf hier noch einen reinwerfen, wo er denkt, das war's. Martin, hast du eine Mannschaft, wo du nach dem Spieltag sagst oder vielleicht auch schon vorher gesagt hast,
Wir haben ja einige, aber ich glaube, die Cardinals werden es nicht schaffen. Die sind mir zu unstet. Also da fehlt mir so, dass dieser stetige Wille zum Siegen und manchmal habe ich so einen Eindruck, die wollen gar nicht in die Playoffs beim Zuschauen. Aber, also sicherlich wollen die in die Playoffs, ne? Aber das ist so ein Gefühl und ich würde jetzt wirklich die Cardinals mal rausnehmen. Es wird jetzt auch immer schwieriger, ne? Jetzt wird's irgendwann immer tougher mit den Playoff-Contendern, ne?
Obwohl die Cardinals ja mal die waren, die wahnsinnig vorgeprescht sind.
Ja, ja.
Und dann vor Playoffs getankt sind. Aber ja, mit Kyler Murray, weiß ja nicht, ob der wieder gesund ist oder wann er wiederkommt. Aber bei mir ist zum Beispiel, da werden einige die Augenbrauen heben, aber ich glaube, dass ein Team, was sehr, sehr, wo der Zug abgefahren ist, ist für mich ja die Baltimore Ravens.
Ja.
Ich sehe, die sind leblos. Ich habe genau über unsere Playoff Eliminator nachgedacht, als ich das Spiel gesehen habe. Und John Harbaugh, Tight Shot von der Sideline, und ich habe du konntest sehen, dass er nicht wusste, was er machen soll. Du konntest sehen, dass er fast schon sich dem Schicksal ergeben hatte. Das war ein leidender Trainer, und das kenne ich von dem nicht. Dass der Gesichtsausdruck war so, das ist ein totes müde Pferd, was ich da reite.
Ja, ja.
Und das ist für mich bedenklich, weil ich auch glaube, selbst wenn ein Lamar Jackson wiederkommt, ändert das ja nicht die Defense. Der kann ja nicht Cornerback und Safety auch noch spielen. Von daher, oder Linebacker, von daher glaube ich, müsste da sehr viel passieren, dass die nochmal auf diesen Playoff-Zug aufspringen können. Und die müssten dann einen Run generieren, den ich einfach nicht sehe, weil die Mannschaft eben zerbröckelt. Innerlich, genau wie die anderen, die wir besprochen haben, die Probleme haben.
Ja, kann eure beiden Picks verstehen. Wahrscheinlich aus aktuellem Grund würde ich auch Baltimore wahrscheinlich sogar noch eher sehen. Ich glaube da auch, der Zug ist abgefallen. Mein Vorschlag sind die Cincinnati Bengals. Fallen hier wahrscheinlich auch nicht das erste Mal in der Runde.
Nee.
Das sah jetzt generell mit einem Joe Flacco mit, keine Ahnung, 2,5 Tagen Training besser aus als mit Jake Browning tatsächlich, aber meine, Joe Flacco ist auch schon 100 Jahre im Geschäft gefühlt. Ja.
Browning wird auch kein
trotzdem war es halt auch, also die hätten glaube ich auch noch 10 Jahre spielen können und die wären immer wieder ein bisschen rangekommen, aber die hätten das Spiel auch nicht gedreht und die Bengals sind auch so ein, da wirkt irgendwie, ich meine, es ist hart, ja, wenn dir dein Star-Quarterback fehlt, aber es fehlt auch generell ein bisschen an was, finde ich. Das ist auch ein Jamar Chase war in dem Spiel erst sehr, sehr spät zu sehen. Die Defense, die ist für mich auch so, die haben die ganze Saison, die ganze Offseason die Defense eher so lieblos behandelt, hatte man das Gefühl. Ja, dann hatten sie ihre ganzen Problemchen mit ihrem Pass-Rusher und mit ihrem Draft-Pick. Und am Ende sind alle mit dabei. Aber irgendwie sowas tut ja auch was mit einer Mannschaft, wenn sowas über Monate geht.
Ja.
Und es wirkt so ein bisschen, als wenn die Zeit des Trainers da vorbei ist. Als wenn Zach Taylors Zeit langsam ausläuft.
Deswegen, wir haben ja eine Wette laufen mit Daniel, der ja der Meinung war, dass die 7 Sieger einfahren werden und dann kommt Joe Burrow zurück und dann werden sie nochmal in die Playoffs einreiten.
Ja.
Jetzt sind sie 2-4 Und ich glaube schon, dass ich da, ihr könnt mich Nostradamus nennen, also ich habe das prophezeit, dass
der Kasten sieht gut aus,
ohne,
ne?
Ohne Joe Burrow ist da eben nicht viel zu machen bei diesem Team. Da kannst du die beiden Rennpferde da draußen haben, die sehr, sehr viel Geld gekostet haben. Wenn der scheiß Ball da nicht hinkommt, dann nützt dir das auch alles überhaupt nichts. Und das, was ich sagen wollte. Aber ich sehe nicht, dass die Playoffs schaffen. Und da bin ich auch ganz bei dir. Wäre auch ein guter Kandidat gewesen, von meiner Seite zu nennen.
Was war denn der Wetteinsatz?
Weiß ich gar nicht. Ich muss mal noch zurück. Ein Köpi, ein Kasten-Köpi. Ja, ja,
ich weiß ja, was das ist. Bin hier im Süden, da ist das alles ganz anders.
Also für 7 Siege wird's eng.
Das wird eng. Ja, wunderbar. Dann sind wir durch die Sendung. Ihr habt euch wacker mit mir geschlagen. Danke, dass ihr es mit mir aufgenommen habt.
Danke dir, Stolzi. Good job.
Vielen Dank, ja.
Ja, dann allen Hörern und Zuschauern da draußen. Viel Spaß auch mit den nächsten Folgen. Noch ein bisschen Eigenwerbung. Wenn ihr Schuhan und mich noch mehr erleben wollt, dann die College Football Show immer mittwochs. In der neuen Folge reden wir natürlich über das trotz allem schockierende Aus von James Franklin bei Penn State und natürlich auch andere Themen. Ansonsten, wie gesagt, viel Spaß mit Footballerei hautnah und eine gute Woche euch allen. Macht's gut.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.